Filmzeitreise.
Hallo und herzlich willkommen bei der Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
Ich bin der Franz, hallo.
Und gemeinsam besprechen wir Filme von vor 20 Jahren. Diesen Monat besprechen wir den, was haben wir? Mai.
Den Mai,
genau. 2004. Den großartigen, glorreichen Mai 2004. Also selten, ich bin letzten Monat schon durchmarschiert. Selten haben wir uns so gefreut auf einen Monat. Wir haben weniger Filme. Dafür haben wir die Filme wahrscheinlich alle gesehen und können über jeden davon, also wussten gar nicht, welchen wir so richtig als Hauptfilm nehmen sollen.
Ja,
weil
also
es
von
einfach
der Liste, die wir
ein Gassenhauer
haben,
den nächsten jagt.
Genau, wirklich alles. Also ich kannte jeden Film davon auch schon. Und es war wirklich eher schwierig, einen nicht als Hauptfilm zu nehmen oder so. Aber also es ist wirklich, ich freue mich sehr drauf. Ganz kurzer Disclaimer, ich bin ein bisschen krank, vielleicht hört ihr es. Tut mir leid.
Nein,
dafür.
Quatsch.
Aber wir kriegen das alles hin, weil ich freue mich mega auf die Folge. Und wir haben wirklich einen bunten Strauß dabei. Wirklich ganz, ganz tolle Filme und weniger tolle Filme auch. Aber ja, das ist echt
aber
super.
Immer, also auf jeden Fall alle irgendwie sehenswert auf ihre Art und Weise. Und
voll.
Viele Anekdoten, ich glaube für jeden habe ich Anekdoten parat. Ja. Geschichten, wie ich im Kino war und so weiter. Man wird auch schnell merken, warum nur wenige Filme irgendwie diesen Monat rauskamen, weil die rauskamen, allein wir haben drei sowas von heftige Blockbuster, wo die Leute massenweise in die Kinos für gerannt sind. Also da geht schon richtig los.
In dem
mehr braucht
Umfeld
man
möchte man nicht
vier, die
platziert werden.
Nee. Okay, also ich leg mal los. Ich erzähle euch von The Day After Tomorrow. Das ist ein Roland Emmerich-Film, der davon handelt, wie die Welt eine neue Eiszeit erlebt. Bam.
Ja.
Muss ich mehr sagen?
Klimawandel innerhalb
natürlich,
einer Woche.
Den will man gucken. Genau, eine Woche Klimawandel und anders als wir das jetzt gerade erleben, geht es da, also es wird eine Eiszeit, es ist nicht die Erwärmung, die aber dort, die auch eine Rolle spielt, also die passiert schon in dieser Welt auch, aber vielleicht muss ich da nochmal was genauer zu sagen, die wissenschaftlichen Hintergründe, es geht eigentlich um El Niño, das ist so ein Wetterphänomen, was noch nicht mal unbedingt Menschen verursacht. Wodurch sich die Meeresströme umkehren, wegen der Temperatur. Also ich kann das echt nicht genau erklären.
Ja, ich glaube, El Niño ist doch, glaube ich, so ein Strom,
das ist aber voll
in
spannend.
Südamerika oder so irgendwie
genau.
So lang geht.
Und durch El Niño ist das Wetterphänomen, wenn die Meeresströme von der Temperatur her sich umkehren.
Genau.
Und dann, das hat vor allen Dingen für die Südhalbkugel und für Australien und so ganz große Auswirkungen. Da habe ich auch mal eine Folge vom Tagesschau-Podcast drüber gehört. Das fand ich total spannend. Naja.
Ja.
Und da haben die nämlich sogar diesen Film auch erwähnt. Die haben gesagt, Film ist das schon so, da ist das im Prinzip
etwas
dramatisiert worden. Aber das ist das Phänomen, worum es da geht. Wie auch immer, wir folgen ein paar Charakteren, natürlich klassischerweise auch dem Wissenschaftler, der das schon alles voraussagt und dem niemand glauben will.
Ja,
dem jungen Typen, der noch die Liebe findet in dieser ganzen, also der wirklich von, also inhärent einfach nur gut ist, der gute Typ, der Good Guy, das ist der Sohn von dem Wissenschaftler, der rettet noch das Mädel irgendwie, was er mag, was er sich vorher nicht getraut hat anzusprechen, also das ist alles dabei. Diesen Charakteren folgen wir dabei, wie die Welt im Eis versinkt, so richtig plötzlich. Also ne, man streckt den Kopf aus der Tür und dann Eis, wird man zu Eis. Ja. Das. Also den habe ich mir als erstes reingezogen, weil ich da so Bock drauf hatte. Ich habe den voll oft schon gesehen.
Ja.
Ist wirklich auch ein Guilty Pleasure von mir. Ich finde den, ich gucke den total gerne. Weil was kann Roland Emmerich total gut? Charakterstudien. Nein, nicht Charakterstudien, so Quatsch. Nein, die sind alle gleich, die Charaktere sind wirklich absolute Blaupausen. Was kann der? Geile Aufnahmen wie Landmarks, die wir kennen, irgendwie kaputt gehen. Oder im Eis versinken, im Schnee, keine Ahnung, die Freiheitsstatue auf einmal friert die ein. Die amerikanische Flagge, die weht nicht mehr, sondern die bleibt einfach so freezed, so bleibt einfach so stehen. Ja, all solche Sachen, das kann er gut.
Das
muss
kann
man
er
sagen.
Wirklich gut, ne? Das war ja, hat ja mit Independence Day damals angefangen, genau. Der auch nach wie vor, würde ich noch sagen, das große Werk von Roland Emmerich ist.
Ja.
Und danach hat er sich so ein bisschen verloren in seinem, okay, ich mache einfach eine globale Katastrophe und habe dann eine Bande von austauschbaren Charakteren, die da irgendwie so durchgehen.
Ja, ja.
Und ja, Day of Tomorrow hat ja noch so, hat diesen Kniff mit dem, Klimawandel. Das ist jetzt nicht irgendwie Aliens, die uns angreifen, sondern das ist ja quasi menschengemacht auch ein bisschen ist.
Es fußt so ein bisschen in der Realität und das sind Dinge, ja. die wir kennen, vermeintlich, und die dann auf die Spitze getrieben werden. Das ist, glaube ich, genau. Das Interessante. Weil man weiß, oh, dann wird es irgendwie, keine Ahnung, was passiert, wenn dann, das steigert sich halt so ein bisschen. Erst kommt der Regen, also ganz sinnflutartiger Regen, und dann irgendwann ist man so im Auge des Sturms, dann ist es auf einmal, passiert gar nichts. Wie war das nochmal? Im Auge des Sturms ist dann Ruhe angesagt und dann ist noch das Schneetreiben natürlich das Große und alles friert ein. Das ist dann ganz, das ist eigentlich ganz, ganz schlau gemacht, wie das so alles sich steigert und aufeinander aufbaut. Ne? Erstmal retten die sich vom Regen, unsere Bande von Charakteren, in die New York Library, also in die Stadtbücherei von New York, die auch total beeindruckend ist, so als Gebäude mit ganz großen Fenstern, so ein altes, tolles Gebäude. Und dann sieht man da, wie die Leute sich hinretten vom Regen. Dann irgendwann friert da alles ein. Dann müssen die sich verbarrikadieren in einem Raum und müssen dann Feuer machen. Müssen dann leider Bücher verbrennen. Davon haben sie ja ganz viele. Und da gibt es dann auch nochmal so eine Diskussion, ob man das machen sollte und so. Und der eine Typ, der hält sich die ganze Zeit an der Erstausgabe fest, an einem ganz, ganz alten Buch und so, ne, und sagt, nein, ja. Wir können nicht, wir müssen, wenn wir irgendwas retten von der Menschheit, dann müssen wir das hier retten, das ist unsere Kultur sozusagen, ne, also ja, dieser Charakter ist im Prinzip dafür da.
Ist natürlich in dem Fall nur eine Kleinigkeit irgendwie und auch ein bisschen überspitzt, aber ja, das ist ja das, ne, was macht die Menschheit auch aus, ne, was macht uns als Menschen aus, ne, und gewisse Sachen sind natürlich schon wichtig.
Ja, ach so, wen haben wir dabei? Ach, wir haben mal meinen großgeliebten Jake Gyllenhaal.
Ja.
Ich mag Jake Gyllenhaal ja so gerne. Den haben wir in Donnie Darko jetzt gehabt. Jetzt, also in der Jetztzeit 2024, ist der überall und der kann alles und der ist jetzt super buff in einem neuen Roadhouse-Neuauflage, hat aber auch schon Nightcrawler und Prisoners und wirklich ganz starke, also auch ein Charakterdarsteller, ja,
aber
obwohl
richtig,
er so gut
richtig,
aussieht.
Ja. Der kann, manchmal mir ein bisschen alles. Zu krass, also ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem, aber ich weiß, also ich würdige auf jeden Fall seine Leistung, der ist echt immer gut, auch in so, wenn er irgendwie in Marvel mal mitspielt, irgendwie in so einem Popcorn-Ding, auch da ist er immer gut, also der ist, ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass er irgendwie schlecht spielt in irgendeinem Film oder so.
Nee, noch nie.
Also der ist wirklich super, aber manchmal flößt er mir echt Angst ein, also Nightcrawler und so, das ist schon
also
ein Freak,
Hier überhaupt nicht, hier wird der dir keine Angst einflößen. Der hat wirklich sehr, sehr wenig bekommen zum Spielen.
Ja, da war er auch noch sehr jung und da war er so.
Der war jung, der hätte auch mehr gekonnt.
War er drin,
ja,
ne,
genau, der war so der schüchterne Liebe und so. Aber der versucht da schon das Beste rauszuholen, das merkt man, ne? Ja. Aber dem haben sie gar nichts gegeben. Weil was Roland Emmerich nicht so gut kann, sind natürlich irgendwie vielseitige Charaktere entwerfen. Die sind alle wirklich. Blaupausen, absolut. Manche weißt du schon, wenn die eine Zeile haben im Film, weißt du, ach, das sagt er, damit der gleich derjenige ist, der von der Welle ergriffen wird, damit wir jemanden haben, den wir hassen können, den die Welle gleich überschwappt, so ungefähr. Ne? So, Dennis Quaid haben wir noch, das ist der Vater von Jake Gyllenhaal, auch total passend, der ist ja auch wholesome as fuck, ne?
Ja, voll.
Also der ist so ein richtiger Papa-Typ, der gute amerikanische Präsident, der gute Wissenschaftler, so ein Mathelehrer, ne? So ein zufällig gut aussehender Mathelehrer, der hat so einen richtigen Mathelehrer-Charme einfach, ne? So ein Papa-Charme. Der ist also ganz brav, ne? Der tut auch nichts sozusagen. Dennis Quaid ist der Vater von Jake Gyllenhaal. Emmy Rossum, die ist jetzt bekannt geworden. Dann haben wir Cela Ward, die ist auch nur eine Seriendarstellerin, das ist die Mutti. Ian Holm ist noch erwähnenswert. Der ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Der ist auch einer von den Wissenschaftlern, die das Ganze schon früher wissen. Ian Holm ist aus
Bilbo.
From Hell und Bilbo, ja genau. Also den kennt und mag man auch. Also die Charaktere sind auch, also das Casting ist auch so, dass du die Leute siehst und du weißt schon genau, wer die für dich sind, wer die für dich sein sollen. So ist es auch geschrieben.
Die kriegen natürlich ja auch alle nicht so ultra, dadurch, dass es so ein Ensemble immer ist und wir immer so viel hin und her springen, haben wir auch gar nicht so viel Zeit. Die müssen irgendwie so einen Charakter-Trait haben, das reicht dann irgendwie. Und deshalb macht es ja auch Sinn, die auch so type zu casten irgendwie, dass du direkt weißt, okay, der ist der, der ist der, der ist der. Ja. Das passt schon irgendwie alles, ne?
Und das ist wirklich auch wie nach Schema F. Also wenn man jetzt übers Screenwriting, über das Drehbuchschreiben ein Buch lesen würde und genau das alles abarbeiten würde, was da so verlangt wird, dann wäre das, könntest du das, also hier könntest du das voll sehen. Also die Exposition für jeden Charakter, da ist dann dieser eine Satz, wo man weiß, ah ja, okay, das ist der. Der ist immer so und so. Und der wird später im Film, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man auch, der wird die und die Arc durchlaufen. Ne, der wird sich verändern in der und der Hinsicht, der wird dann noch seinen großen Moment zum Glänzen bekommen und der wird seine eigene Schwäche überwinden, seine Unzuverlässigkeit im Falle von Dennis Quaid jetzt, der wird vorgestellt als der unzuverlässige Vater, ne, der Wissenschaftler, dem folgen auch die meiste Zeit, weil der ja einerseits, der ist die Verbindung zu Jake Gyllenhaal, zu seinem Sohn, der in der New York Library, in der Bücherei sitzt. Und das alles erlebt am eigenen Körper. Und der ist wiederum der Wissenschaftler, der überall die ganzen Stationen durchläuft, um zu sagen, hey Leute, das und das passiert, ne, hört auf mich und so. Genau, und der wird am Anfang dann entworfen als unzuverlässig, der kommt immer zu spät, der soll seinen Sohn zum Flughafen bringen, kriegt er nicht hin. Und seinen Sohn ein bisschen beleidigt dann, immer ein bisschen zu spät und nie kümmert sich um mich, da weiß er schon ganz genau, am Schluss läuft der nämlich zu Fuß durch den Schnee, um seinen Sohn da zu retten aus der Bücherei und ne, ist wirklich alles total vorhersehbar.
Ja.
Immer wieder allerdings ist da drüber gestreuselt, auch in guten Abständen, diese ganzen Katastrophendinger, die wirklich auch geil gemacht sind. Ne? Also manche Sachen sind ein bisschen schlecht gealtert, wegen CGI, aber insgesamt ist das irgendwie, weiß ich auch nicht, warum das so einen Spaß macht, Orte, Landmarks, die man kennt, zerstört zu sehen irgendwie. Wie da die große Welle kommt und New York überspült und dann siehst du unter Wasser sind dann die ganzen Taxen
Lüften und so. Schon,
also das ist irgendwie ist das unterhaltsam.
Ja, ich meine, Roland Emmerich hat daraus eine ganze Karriere aufgebaut. Ne? Ich meine, also ich will ihn jetzt nicht.
Ich glaube, aber wirklich,
der ist. Er kann schon mehr auch, ne? Der ist auch ein guter,
weiß ich nicht.
Aber ich finde, die Sachen, das hat er auch schon drauf. Also da gibt es auch nicht so viele, die da so ein Gespür vielleicht auch für haben, ne? Für die richtigen Bilder auch. Ne?
Ja, diese,
weil das ist ja auch häufig das, was bei den Filmen so in Erinnerung bleibt irgendwie, ne? Das ist ja gerade bei Roland Emmerich diese Schauwerte irgendwie und bei Independence Day natürlich klar, ne, mit dem Weißen Haus und hast du nicht gesehen, diese ganzen ikonischen Bilder. Und das hat er halt danach häufiger auch noch versucht. Es kam ja noch 2012 raus, dann der nächste Weltuntergangsfilm.
Der ist auch genauso, ne?
Den ich ein bisschen lieber mag tatsächlich, weil
wirklich?
Er am Ende noch so ganz weird wird mit diesen Archen und so.
Also, ja, stimmt.
Aber der ist so, die finde ich die angenehme Art bescheuert auch noch so am Ende. Das mag ich halt auch gerne. Und hier ist es bei mir aber auch so, dass den habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Den kannte ich aber natürlich auch schon mehrmals gesehen. Und da sind es wirklich nur so diese zwei, drei Sachen, die Geschichte mit der Welle zur Bücherei und die Fahne im Wind, die dann vereist. Das sind halt so diese Trailer-Shots, die mir wirklich noch in Erinnerung bleiben und so dieses ganze dazwischen alles. Boah, da kann ich dir gar nicht mehr sagen, was da alles genau passiert irgendwie und wer irgendwie. Also es bleibt dann auch häufig nur das hängen, was ja auch okay ist. Ey, mein Gott, ne? Also gibt's Schlimmeres.
Ja, der Film, der tut, was er soll, so ungefähr, ne? Der hat jetzt auch wirklich nicht den Anspruch, irgendwie die Welt zu verändern und mehr zu tun. Also ich finde den wirklich unterhaltsam. Und der verschwendet auch nicht zu viel Zeit, auch mit den Charakteren, obwohl ich das ja immer sonst sehr mag, wenn die Charaktere gut geschrieben sind und so weiter, und wenn man ein bisschen bei denen ist. Ist aber nicht nötig, weil dafür gucken wir den ja nicht, wenn wir mal ehrlich sind.
Nein,
ne? Also
das ist Film,
wirklich gute Action, obwohl
würde.
Ich, ja, das stimmt. Das ist wirklich gute, also Action, die ich auch mag, die ich zu schätzen weiß. Ne? Also die Abstände auch, in denen dann da irgendwie halt diese ganzen Actions, und ich meine, es gibt halt super viel her auch, diese ganze Klimageschichte. Du kannst mit Regen, Überflutung, Überschwemmung, ne, das ist schon mal ein Ding. Dann Schnee, Schneesturm, Eis, Kälte und so. Also du kannst da viel machen, es gibt viel her, ne, wenn du da in New York bist und das alles da durchlebt wird. Immer mal wieder kommst du dann zurück zu den zu den Großen, zu den Politikern und Wissenschaftlern und so weiter, die da in irgendwelchen Gremien sitzen, sich beraten und was tun sollen, aber man kann nichts tun, so ungefähr. Evakuieren und so. Auch eine ganz interessante Sache hier, eine ganz witzige Vorausdeutung. Der Präsident ist nicht nett, ist nicht Bill Pullman in Independence Day. Mhm. Der ist ein richtiger Affe und der muss dann quasi, also der sagt die ganze Zeit, nein, nein, ist nix, ne, stellt euch nicht so an, so ungefähr. Und dann irgendwann muss der in so einem Address, in so einer Rede, muss er dann Mexiko bitten, die Flüchtenden reinzulassen. Also da gibt es noch eine bestimmte Grenze, also ein bestimmter Teil von Amerika, der evakuiert werden muss. Über einer bestimmten Grenze ist okay, also nördlich. Und südlich, da wird es dann wieder besser. Das heißt, alles geht nach Süden runter. Alle wollen über die mexikanische Grenze. Wo ja ein Präsident in letzter Zeit eine Mauer hochziehen wollte, ne, weil zu viele in die andere Richtung kommen. Und das es wird hier auch schon so ein bisschen quasi ad absurdum geführt, dass Amerika die Flüchtlinge, die von unten nach oben kommen, von Mexiko nach Amerika, immer irgendwie versucht abzuweisen und so weiter und so fort. Und jetzt drehen sich die Flüchtlingsströme um und die Leute, die Amerikaner mit ihren Koffern, wollen über den Rio Grande nach unten. Ja, ja, und dann muss der Präsident bitten und betteln, dass die lieben Nachbarn die doch bitte reinlassen. Also fand ich irgendwie witzig, wenn man sich überlegt, wie die 20 Jahre, wohin sich das so entwickelt hat alles. Also es war von Roland Emmerich ganz kleine Kritik an der Flüchtlingspolitik in USA zu der Zeit. Ne? Also jetzt ist es ja noch mehr irre geworden einfach. Und damals war es wohl dann auch schon so, ne? Und dann hat er die Gelegenheit benutzt, das ist so ein kleines, winziges politisches Statement, was natürlich so ein Film, traut sich normalerweise sowas nicht, aber ja. Fand ich ganz gut.
Lustiger kleiner Kommentar, ne? Halt irgendwie.
Ja, ein kleiner Kommentar, genau. Genau. Ja, und im Großen und Ganzen, ich find den gut. Ich bin mir dessen absolut bewusst, dass es kein Hochglanz, weiß ich nicht, kein besonders anspruchsvolles Ding ist, aber trotzdem finde ich den gut. Ich traue mich, ja, ich schäme mich nicht, das zu sagen. Hat das sehr amüsiert. Mich amüsiert das und ich habe den auch immer mal wieder zwischendurch geguckt. Das ist so ein Go-To, ach, was gucken wir denn jetzt mal so irgendwie, was mich nicht anstrengt, was aber irgendwie, ne, was gute Schauwerte hat, was ich spannend finde, dann gucke ich den gerne mal.
Ja, warum auch nicht?
Darf man auch, ne? Also ich habe auch noch gelesen, dass der Film regelmäßig in Listen ist von wissenschaftlicher Inaccuracy. Also wissenschaftlich nicht, was ist Inaccuracy? Nicht
akkurat.
Nicht akkurat. Ja. Nicht korrekt. Wissenschaftlich nicht korrekt. Sagen wir mal so. Also echte Wissenschaftler, die sich auskennen mit Dingen und Wetterphänomenen und dem Klima und so weiter, haben ganz oft diesen Film auf ihre Liste gewählt von Dingen, die absolut unmöglich sind und so nicht passieren würden. Das zusammen mit The Core, beruhigend. Meinem anderen Herzensfilm. Die sind immer ganz weit oben, diese beiden auf den Listen. Wobei ich ja jetzt, wie gesagt, in diesem Tagesschau-Podcast über El Niño, da hat wirklich eine Dame gesagt, ja, ein bisschen, also in dem Film ist so ein bisschen dramatisiert, was passiert, wenn El Niño tatsächlich zu krass wird und sich dauerhaft die Ströme umkehren auf der Welt. Ja. Was soll ich sagen? Finde ich gut.
Ja, eine Empfehlung an dieser Stelle.
Ja, eine Empfehlung. Man muss ja wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Also da braucht man jetzt erwartet man nicht zu viel und wird man aber gut unterhalten, glaube ich. So ein paar Sachen, da muss man einfach ignorieren. Also auch Sachen, die einem selber so auffallen, die absolut total unlogisch sind und niemals so passieren würden. Egal, was für ein Wetterphänomen man sich da aus den Fingern saugt. Egal, komm. Wir sind hier fürs Entertainment, muss man sich dann sagen.
Ja, das Thema Erwartungshaltungsmanagement könnte man auch in den nächsten Film ansprechen. Es geht um Van Helsing. den großen Sommer-Action-Blockbuster von Stephen Sommers. Stephen Sommers, hey, der hat die Mumie 1 und 2 gemacht und damit hat er natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, zumindest für die Mumie 1. Und ja, was soll da schief gehen? Du hast Van Helsing, eine Romanfigur aus den Dracula-Romanen, ein Vampirjäger quasi, gespielt von Hugh Jackman, den wir alle lieben als Wolverine. Du hast Kate Beckinsale in all ihrer Schönheit, die wir aber auch in Underworld in ähnlichen Gefilden schon unterwegs hatten. Und du hast Graf Dracula, du hast Frankensteins Monster, du hast Dr. Jekyll und Mr. Hyde, du hast den Wolfsmann, du hast eigentlich alle Zutaten, um einen tollen Film zu erzählen, aber es geht leider katastrophal in die Binsen. Das muss man echt sagen. Also ganz kurz, also ich habe schon gesagt, ne, Van Helsing ist ein vom Vatikan, also es ist jetzt sehr frei interpretiert, diese Romanfigur. Hier ist es ein vom Vatikan gesandter Dämonen-Monsterjäger, der in James-Bond-artiger Manier mit coolen Gadgets ausgestattet wird und dann irgendwelche Monster jagen darf. Und der wird beauftragt, eines Tages nach Transsilvanien zu reisen, um dort ein kleines Dorf aus den Fängen, aus den Klauen des sinistren Graf Dracula zu befreien, der vielleicht ein Vampir sein könnte, wird gemunkelt. Und dort angekommen, verbündet sich Van Helsing mit der Figur von Kate Beckinsale und gemeinsam gehen sie den finsteren Machenschaften auf den Grund. Blablabla, total egal. Es ist am Ende, es ist ein Actionfilm, der daraus wird. Jetzt wird es halt schwierig. Also der Film ist komplette Grütze, der ist komplett scheiße, aber ich mag den irgendwie. Das ist ganz, ganz schlimm. Irgendwas an dem Film mag ich. Der Film ist unglaublich lang, ne? Der ist über 2 Stunden lang. Auch total scheiße. Warum ist der so lang? Also das muss gar nicht sein. Der ist so voll mit allem. Ich habe schon gesagt, ne, dass da diese ganzen anderen Figuren auch noch reinkommen. Was ja irgendwie cool ist. Es ist ähnlich wie bei hier die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ne, wo man auch denkt, ey geil, diese ganzen Figuren. Ne,
alle da muss drin, ich auch dran denken,
Das ist doch irgendwie, das kann man doch gar nicht verhauen. Doch, kann man. Und erstaunlicherweise ist das große Problem nicht, dass da so diese ganzen Figuren und sowas, sondern es sind die Hauptfiguren. Die sind so kacke langweilig und also Van Helsing hat gar keinen Charakter bekommen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob Hugh Jackman gar keinen Bock hatte irgendwie, aber das ist wirklich, es ist dramatisch. Also alles, was, immer wenn gerade keine Monster im Bild sind, ist der Film furchtbar langweilig. Da ist wirklich überhaupt nichts los. Das CGI ist furchtbar gealtert, ist ganz, ganz schlimm. Die Geschichte ist am Ende, also da passieren am Ende Sachen und da gibt es irgendwelche Offenbarungen, wo du denkst, okay, ja, von mir aus, gut, dann ist es jetzt halt so. Ergibt alles von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber es gibt auch positive Sachen und vielleicht mag ich den Film deshalb. Ich liebe diese ganzen Monster, die da drin sind. Die machen alle Spaß, weil die alle so hochgradig übertrieben und overacted sind. Das ist, da kann man einfach nur einen Eimer Popcorn sich nehmen und sich denken, mein Gott, was war da eigentlich los?
Ja, ich liebe auch das Ganze, vor allen Dingen der Dracula, ne, ja, Darsteller.
Ja, ja. Der hat ja also die Darsteller. Gespielt. Dracula wird hier gespielt von Richard Roxburgh.
Das ist der war auch in Moulin Rouge, war der schon der Duke. Und der kann, glaube ich, ganz gut. Genau. Der findet das, da hat da, glaube ich, Spaß dran, auch ein bisschen drüber zu sein.
Und der spielt Graf Dracula und der spielt, also das ist eine Wonne, diesem Mann zuzuschauen. Das ist auch am Ende das Einzige, was einem, glaube ich, in Erinnerung bleibt bei dem Film, außer dass der kacke war. Aber dieser Dracula, das ist so. Ich glaube, der hat wahrscheinlich sich gedacht, ach komm, scheiß drauf.
Ja, jetzt total, ja sicher. Der hat sich gedacht, ich habe auch das Gefühl, man sieht den immer so ein bisschen cracken. Also man sieht immer, wenn die Kamera jetzt noch länger draufgehalten hätte, dann hätte er sich über sich selber total schlapp gelacht jetzt.
Ja, für sein und eigenes, das muss man sagen, Spiel. Da muss man Hugh Jackman ein Kompliment aussprechen. Er schafft es den ganzen Film über, einen Gesichtsausdruck zu halten. Und auch während er mit diesen Leuten spielt, schafft er es, keine Miene zu verziehen, was eine schauspielerische Höchstleistung ist auf jeden Fall. Und dann gibt es diese Dracula hat natürlich seine Bräute, seine Vampirbräute auch dabei. Gott. Die sind so drüber. Das ist so herrlich.
Ganz schlimm, ja.
Das ist unglaublich. Aber es macht so einen Spaß. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Ich mag, es gibt Frankensteins Monster, was auch aussieht wie aus, genau, wie aus dem Phantasialand. Es ist so schlecht, aber es ist auch so schön irgendwie. Also ich vermisse sowas irgendwie, weil das nimmt sich ja trotzdem irgendwie ernst, total ernst. Und das ist irgendwie, hat das sowas, das ist so ein bisschen wie Nackte Kanone. Weißt du, dass so Leslie Nielsen mit so einem ganz ernsten Gesichtsausdruck die ganze Zeit durch diese Absurditäten durchläuft und aber um ihn herum so viel Quatsch passiert. Und hier ist das so ein bisschen auch so, weil du hast Hugh Jackman, der halt so total, oh ja, ist alles so furchtbar und, ne, und der kriegt, ne, und da hast du diese vollkommen weirden Monster. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag den Film allein dafür. Ich finde, der hat auch ansonsten einen sehr coolen Look. Also die haben sehr viele Sets selber gebaut. Der war auch echt teuer, der Film. Der hat irgendwie 170 oder ich glaube, ja, knapp 170 Millionen Dollar. 170 Millionen Dollar für so einen Film. Wahnsinn. Wir reden gleich noch über einen anderen Film. Da kann man mal sehen, was man für ein bisschen mehr auch bekommen kann. Hat es komplett gefloppt, irgendwie 300 Millionen eingespielt oder so. Also ist gerade so Break-Even wahrscheinlich, wenn man die Marketingkosten dazu rechnet. Und
ist der nicht?
Ja.
Ja.
Ja, du zuerst. Die Frage. Nee, ich glaube, er hat auch den Karrieren aller Mitwirkenden jetzt nicht unbedingt geholfen. Ich meine, Hugh Jackmans Star Power hat gereicht, um ihn natürlich weiterhin erfolgreich sein zu lassen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, für viele so ein. Wir sind jetzt nicht alle unbedingt super stolz auf den Film. Wobei auch da reden wir gleich nochmal drüber, ob man immer dann so. Es gibt ja viele, die so nachtreten, so. Irgendwelche Filme oder hätte ich den mal besser nicht gemacht. Ist ja auch immer eine Frage, ob man das so machen muss.
Ob das so fair ist.
Weil von den 170 Millionen Dollar wird sicherlich auch einen großen Anteil Hugh Jackman verdient haben. Und was hältst du denn von dem Film? Du hast ihn ja auch geguckt.
Einmal ganz kurz, wo wir gerade bei dem Thema sind, gehört der nicht auch zu diesem Comic? Ist es nicht, hat das nicht eine Comicvorlage auch aus diesen Dark DC Dark Universe Dingern?
Es gibt Van Helsing Comics, es gibt, glaube ich, sogar Van Helsing Tabletop Games und so, alles Mögliche. Das ist ja auch so eine, das ist ja alles Teil dieser Universal Monsters.
Das meine ich, ne? Genau, dieses, ja.
Die es ja schon in den 30ern und so gab. Und das war natürlich, so wie auch die Mumie von Stephen Sommers, ja auch ein Remake, ne, von der Mumie mit Boris Karloff ist. Ein sehr frei interpretiertes Remake, so modernes. War das jetzt ja quasi hier so der nächste Versuch. Und es gab ja dann Jahre später einen weiteren Versuch, dieses Universal Monsters Thema in so ein Marvel-Korsett zu zwängen. Ne? Dass man sagt, wir machen jetzt verschiedene Filme. Da gab es halt diesen Mumie-Film mit Tom Cruise, der so ganz viel angeteased hat. Und da wollte man auch so ein Cinematic Universe erschaffen mit diesen ganzen Monsterfiguren halt, was an sich ja okay ist und cool, wo man sich, ne, wo ich sagte, warum denn nicht? Hat aber nicht geklappt und hat auch hier nicht geklappt und scheint verflucht zu sein, scheint zum Scheitern verurteilt zu sein, weil immer schon so der initiale Film schon irgendwie nicht gut ist. Außer natürlich die Mumie 1, der ist natürlich hervorragend. Aber hier, ja, das hat irgendwie nicht geklappt. Hier wollte man wahrscheinlich zu viel und das war nix. Aber jetzt sag doch mal.
Achso, ja, also pass auf. Van Helsing, für mich, habe ich ja schon ganz oft gesagt, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Van Helsing und Honey. Und über Honey haben wir ja schon gesprochen, den habe ich extra für diesen Podcast dann nochmal schauen dürfen. Und da musste ich einräumen, dass ich zumindest verstehe, was der machen wollte. Und ich den nicht mehr so schlecht finde. Bei Van Helsing hast du gesagt, ah, du wirst zu Kreuze kriechen, du wirst deine Meinung ändern. Wir gucken den zusammen, wir gucken den für den Podcast und da wirst du, ne, also das wirst du niemals mehr wieder sagen, dass das der schlechteste Film ist, den du gesehen hast. Da muss ich sagen, doch, ich würde das schon auch immer noch so sagen.
Oh nein.
Ich habe den nämlich wirklich geguckt, einfach so, weil ich dachte, vielleicht gucken wir alle vier Filme. Ja. Dann habe ich gedacht, komm, Van Helsing, warum nicht? Und ich habe nur die Hälfte geschafft. Weil einfach, also es ist so ein Schrott, so schlecht. Ich hasse die Akzente, also die Dialekte, in denen die, also dass Hugh Jackman jetzt nicht so groß ist mit Dialekten, in Dialekten sprechen, das hätte man sich vielleicht denken können. Und dann ist das so ein komischer, was für ein Akzent ist das, den er spricht? Van Helsing ist vielleicht Holländer, vielleicht Belgier, keine Ahnung. Und es ist einfach ultra schlecht. Das gleiche mit Kate Beckinsale, die ja so einen rumänischen Dialekt hat, wenn die Englisch spricht. Oh, also das hasse ich. Dann hasse ich die Haare und die Kostüme. Das ist alles so maskenmäßig. Das ist so wirklich, also das ist voll die Karnevalsveranstaltung. Und Kate Beckinsale, ich weiß nicht, vielleicht ist die im echten Leben witzig oder so oder in Ordnung. Die ist ja auch mit Martin Sheen verheiratet. Nicht mit dem Martin Sheen hier, heißt der Martin Sheen? So, der sieht so ein bisschen mausig aus. Der ist so ein lustiger Typ. Egal. Die haben auf jeden Fall mal lustige Fotos irgendwie von früher so
Michael
quasi.
Michael Sheen meinst du? Der Michael auch in Underworld mitgespielt hat hier und in, hier, wie heißt das nochmal? Frost Nixon.
Frost Nixon, genau. Der ist, glaube ich, ein witziger Typ. Die haben irgendwie auch mal witzige irgendwelche Instagram-Posts gemacht oder was weiß ich. Aber in diesem Film kann ich Kate Beckinsale gar nicht als menschliche Figur, also ich kann gar nicht glauben, dass die ein Mensch ist.
Nee, die hat auch keinen Charakter.
Verstehst du, die spielt so, die hat, was spielt die denn da? Die ist doch keine Person, also die ist einfach als menschliches Wesen nicht glaubwürdig gespielt. Was komisch ist, weil Kate Beckinsale ist ja offensichtlich ein Mensch. Also dass sie, und selbst das kriegt sie nicht gespielt. Verstehst du? Also die ist echt unglaublich. Und jedes Bild ist immer so ein Heldenschuss, wie die in ihrer Lederleggings da drin reingezwängt ist und wie die geil aussieht mit ihrem Korsett. Und die Locken, die legen sich perfekt nach jedem Kampf über diese Korsett.
Ja, man,
über
man
das
kann
Korsett
sich nicht wirklich
drüber.
Entscheiden, wer die mein schöneren Gott. Haare hat. Ne? Ist es Hugh Jackman, der auch so eine Föhn-Langhaar-Frisur bekommen hat? Oder ist es Kate Beckinsale? Es ist wirklich schwierig.
Also, boah, ist das schlecht. Und der war wieder auch genauso schlecht, wie ich ihn damals fand. Und ich bin auch mit hohen Erwartungen mit meinem Bruder zusammen, glaube ich sogar. Weil wir waren im Kino. Weil wir dachten, ja, was soll schon schief gehen? Ist genau das gleiche Problem wie bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ja.
Wenn man denkt,
krass, ne?
Ach, da ist doch alles da. Die Romanvorlage und so, das ist doch, die Geschichten sind doch top. Ne? Und dann kommt einer und rührt da drin rum und schraubt da an zu vielen Schrauben. Und weiß ich nicht, die Bräute von Dracula sind auf einmal, dann verwandeln die sich in irgendwelche so komische Monster mit Flügeln. Wäre alles nicht nötig gewesen. So Geld hätte man sich sparen können, wirklich.
Ja, man muss auch sagen, die Effekte sind wirklich nicht gut gealtert und auch die Action-Szenen.
Es sind aber auch
ja
zu viele. Du hast ja in jeder kleinen, in jeder pisseligen Szene ist ja, muss ja unbedingt irgendwas drin sein, irgendwas für ein CGI. Natürlich altert das nicht gut dann, ne?
Ja, ja. Wobei man wirklich sagen muss, die auch echt sehr viele Sets selbst gebaut haben. Und ich mag auch das Set-Design. Es ist halt auch so ein bisschen, sieht so ein bisschen Theme-Park-Ride-mäßig alles aus. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich für diesen Look entscheidet, auch was so die Kostüme angeht,
ist so ein bisschen Steampunk-mäßig, ne?
Genau, also wo ich sag, ist aber okay, wenn du sagst, ey, das ist ein bisschen, ja, schon fast so Tim Burton-esque, so irgendwie,
ja,
ist
ja
auch immer sehr kulissenhaft, so.
Ja, ja.
Und ich finde, das mag ich irgendwie, da sag ich, es ist okay. So, und also daran krankt es für mich überhaupt nicht. Es sind wirklich halt die Hauptdarsteller, also diese beiden Hauptfiguren, die haben, also das ist, die kriegen auch nichts. Die reden dann drei Sätze und dann sind die wieder in der nächsten Action-Szene. Die Action-Szene ist auch wirklich nicht gut. Ne? Also
nein,
nicht,
boah.
Dass du eben sagst, oh, da erinnert man. Immerhin, die Action ist geil. Irgendwie bietet Schauwerte. Nee, es ist nicht das einzig gut. Also finde ich, sind wirklich die Monster. Und es gibt auch eine so eine geile Szene. Durch irgendwelche Irrungen, Wirrungen, bliblablups, erschafft Dracula mit seinen Bräuten so ganz viele kleine Mini-Gargoyle-Vampir-Wesen, die dann auf einen Schlag alle ausgelöscht werden, wie auch immer. Da steht Dracula quasi so am Balkon seiner Festung und schauen dem Treiben dazu und sehen dann ihr Brutexperiment scheitern. Und im Hintergrund stehen diese drei Bräute und winden sich so vor Schmerz, weil sie das alles so furchtbar finden. Und das ist so bescheuert. Aber die haben auch jeder Satz, der von diesen, jede Szene mit diesen Bräuten ist so, also, was hat man als Regisseur da gesagt? Was sagt man da? Macht das Verrückteste, was dir einfällt.
Mehr, wir wollen mehr.
Mehr, mach es so komisch, dramatisch, theatralisch, wie du es nur machen kannst.
Ja.
Das ist so hilarious. Das ist echt bescheuert. Aber ich glaube zumindest, Richard Roxborough hatte und diese Draculas Bräute, die hatten glaube ich, Spaß.
Ah, sie werden schon Spaß gehabt haben. Ja, das glaube ich auch. Also,
Hugh Jackman sieht nicht so aus, als ob er überhaupt Spaß an diesem Film gehabt. Kate Beckinsale auch nicht. Wir haben noch David Wenham, der mitspielt. Der spielt ja so eine Art Q-Sidekick, Comic Relief-Typ. Mhm. David Wenham ist der, den kennt man aus 300 und natürlich aus Herr der Ringe, wo er den Faramir gespielt hat. Ist auch irgendwie,
stimmt,
ne?
Da kann ich den
der ist auch, also, ist auch so eine Figur, ja, von mir aus, der Comic Relief. Aber dass der Film überhaupt einen Comic Relief braucht, weil er sich so unglaublich ernst nimmt, ist halt echt traurig. Und ja, das ist genau wie du sagst, man hat echt viel erwartet. Und ich würde auch nach wie vor das gerne nochmal sehen, dass einer das versucht, weil das ist ja alles cool. Wie du schon sagst, es ist alles da. Und ich hätte mich gefreut, wenn das ein cooler Film gewesen wäre und wir vielleicht eine Reihe bekommen hätten an Van Helsing-Filmen. Aber nicht alles direkt im ersten Film. Das macht im ersten von mir aus Dracula, im zweiten geht er auf die Jagd nach dem und dem.
Ja, das ist auch wirklich, das ist alles so viel. Das ist auch unübersichtlich total, ne? Weil die Leute, also das eine Problem ist, die Leute reden immer einen Satz, hallo, ich bin Van Helsing, ich bin gekommen, um dir zu helfen, bumm. Und dann kommen auf einmal die Bräute schon wieder angeflogen und dann wird sich erstmal geprügelt die ganze Zeit. Und irgendwie.
Ja, es gibt da kommt überhaupt keine
also
Zeit,
um irgendwas. Du kannst da schlecht folgen und es passieren, wie du sagst, viel zu viele Sachen. Das könnte ich dir jetzt gar nicht noch wieder sagen. Dann hat die noch einen Bruder und der Bruder wird irgendwie ein Werwolf. Ja, genau, also das ist alles so, das ist auch schlecht inszeniert, sodass man als Zuschauer da gar nicht mitkommt und da gar nicht versteht, was, zu wem halte ich jetzt, was ist denn hier los jetzt überhaupt?
Der Film ist über 2 Stunden lang und fühlt sich trotzdem an, als ob er total eilig hätte.
Ja, ja,
also
genau.
Also es wird kaum Zeit gegeben, um mal irgendwie einen Charakter kennenzulernen, sondern es geht wirklich nur von Setpiece zu Setpiece ganz schnell und dann Sätze Exposition und dann geht's wieder weiter zur nächsten Action-Szene. Es ist wirklich also ein Pacing-Albtraum, muss man sagen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und der fängt aber auch, ich finde, der fängt ganz verheißungsvoll an. Es gibt am Anfang diese Frankenstein und Frankensteins Monster-Szene mit der Mühle und so. Das ist irgendwie noch ganz, ganz cool gemacht und so in so einem Schwarz-Weiß, glaube ich, auch irgendwie dreht. Und auch da ist es schon, da merkt man schon so diesen Stil, dass es alles halt sehr übertrieben und so comichaft ist. Aber wenn das so geblieben wäre, hätte ich gesagt, alles cool. Ne? Aber dann kommt das große Problem, dann kommt nämlich Van Helsing ins Spiel und dann geht's dahin. Ja, aber was soll ich sagen? Das war, glaube ich, so in dem Jahr oder ein Jahr später waren wir im Skiurlaub und ich hatte diesen Film auf DVD, hatte ich den irgendwie dabei. Echt? Und ich glaube, wir haben den in dem Skiurlaub irgendwie 2 oder 3 Mal geguckt mit meinem damals auch noch sehr jungen Freund, mit dem ich auch unterwegs war, mit Family. Und wir hatten halt nichts.
Von Helsing geguckt. Da gab es halt noch kein Internet. Ne? Da gab es ein Smartphone, nix. Auf dem Smartphone.
Da musstest du die Filme, die du dabei hattest, musstest du dann gucken. Und wenn du die durchhattest, musstest du die halt nochmal gucken. Ne? Das war wie früher, wenn man sich aus der Videothek halt einen Film ausgeliehen hat und den dann einfach an dem Wochenende, man hat ja mal am Wochenende geliehen, weil man den dann 2 Tage zum Preis von einem hat, hat man den halt 3-4 Mal geguckt. Ja. Zum Beispiel Roland Emmerichs Godzilla habe ich, glaube ich, 5 Mal hintereinander geguckt. Ne? Weil du hattest den dann musstest du den gucken. Ich habe irgendwie so einen Sweet Spot im Herzen für diesen Film. Aber ich weiß, dass er totale Scheiße ist. Aber ich denke irgendwie so, ach, er könnte ja vielleicht. Es ist alles da. Du hast Hugh Jackman, ne?
Ja, also der kann auch. Der ist auch wirklich gut.
Den auch als Van Helsing fände ich den auch cool. Hätte ich den gerne gesehen.
Hat er sich bestimmt auch gedacht. Würde gut zu ihm passen.
Ja.
Ne, hat er sich bestimmt auch gedacht, ah super, dann kriege ich noch einen. Zusätzlich zu Wolverine bin ich dann noch ein Franchise, genau. Kopf eines Franchises, ne? Hauptfigur sozusagen. Ja.
Du hast aber viel Budget, du hast kaputt. Mit Steven Sommers jemanden, der es zumindest einmal gezeigt hat. Einmal, dass er sowas kann. Aber
was hattest du nochmal gesagt? Was hat er gemacht?
Die Mumie.
Ach ja, klar, halt, ne? Die Mumie, ja, sicher.
Und das ist halt gerade das, was diesem Film im Gegensatz zum ersten Mumie-Film fehlt, sind diese Charaktere, die man irgendwie mag, ne? Du hast Brandon Fraser im ersten Teil, der halt so, ne, den magst du so als Typen irgendwie, so mit dem fieberst du mit. Und Rachel Weisz, die halt auch irgendwie so diese nerdige Bibliothekarin so ein bisschen spielt, die auch hat halt einen Charakter irgendwie. Mhm. Und hier ist es so, du denkst, wow, die haben wirklich nur nach Aussehen gecastet.
Mhm, stimmt.
Ja, es ist schon verrückt. Er ist leider komplett schief gegangen. Aber er hat einen Platz in meinem Herzen, einen ganz kleinen.
Ja dann. Richtig cool ist jetzt der Kontrast von dem Film, den wir gerade besprochen haben. Könnte größer nicht sein zu dem ersten Hauptfilm, den ich euch jetzt präsentieren darf. Das war von vornherein klar, dass ich den als Hauptfilm nehme. Und zwar Vergissmeinnicht auf Deutsch. Eternal Sunshine of the Spotless Mind auf Englisch. Der ewige Sonnenschein des unbefleckten Geistes. Der Titel schon. Und der Franz schon so, das ist schon wieder so ein Kunstfilm.
Nee, ich habe über den deutschen Titel die Augen gerollt.
Ach so.
Weil das, also Vergissmeinnicht wirkt eher, als ob das so eine Rom-Com oder irgendwie sowas wäre oder so irgendwie.
Ich glaube, in Deutschland wollte man den auch ein bisschen so vermarkten tatsächlich.
Ja, aber ist natürlich auch ein sperriger Titel, muss man natürlich auch sagen. Also total. Auch im Deutschen wäre er das gewesen. Von daher verzeihen wir das.
Sperrig, aber sehr poetisch. Also das war auch so gedacht. Und zwar ist das im allerweitesten Sinne eine Rom. Nicht kommen. Also es ist ein
Liebesfilm.
Dramedy ist ein Liebesfilm mit komischen Elementen auch und mit vor allen Dingen surrealen und magischen Elementen auch wieder. Irgendwie so ein bisschen sogar Science-Fiction ist mit drin. Also der Film, der kann wirklich einiges. Das ist ein Michel Gondry-Film. Michel Gondry ist ein französischer Regisseur. Der hat so einen ganz besonderen eigenen Stil. Der hat Science of Sleep zum Beispiel gemacht. Viel auch, glaube ich, Musikvideos. Und geschrieben wurde dieser Film von Charlie Kaufman. Der hat dafür auch tatsächlich einen Oscar gekriegt, bestes Originaldrehbuch für diesen Film. Der hat Being John Malkovich zum Beispiel geschrieben und Confessions of a Dangerous Mind, den haben wir hier schon mal besprochen. Mhm. Außerdem Anomalisa und in 2020 I'm Thinking of Ending Things, den habe ich auch gesehen. Der war da auch so richtig, also die Filme von dem, die sind schräg und anspruchsvoll. Ja. Also die gehen mehr so in die künstlerische Richtung schon, aber eigentlich hat er irgendwie noch nie was, ein bisschen auch, grotesk. Also der hat
Grotesken.
Was richtig Schlechtes hat er noch nicht geschrieben, muss ich sagen. Michel Gondry hat auch was richtig Schlechtes noch nicht gemacht. Der hat auch so einen eigenen Style. Der hat als Regisseur dann Be Kind, Rewind zum Beispiel gemacht. Könnt ihr euch erinnern, mit Jack Black und Mos Def. Be Kind, Rewind. Und da war noch ein anderer ganz, ganz bekannter, den habe ich mir jetzt gerade empfohlen. Der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Naja, jedenfalls erkennt ihr das, wenn ihr was von Michel Gondry seht, weil der so einen ganz speziellen Stil hat irgendwie. Also der arbeitet ganz viel damit, wie sich, also mit In-Camera-Tricks, also, ne, also CGI spielt fast so gut wie gar keine Rolle, aber alles ist so ein bisschen traumartig. Dann sind, also die Sets, die verändern sich so plötzlich, ne? Auf einmal schiebt sich eine Wand weg, auf einmal ist man woanders, dann kommt irgendwer vorbei mit einem ganz großen Pappmaché-Kopf. So, ne? Also es ist schräg, einfach schräg und ein bisschen quirky, so ein bisschen so witzig. Hat so eine Komik auch immer, ne? Genau, und hier haben wir einen ganz tollen Liebesfilm. Die Hauptrollen sind Kate Winslet und Jim Carrey. Jim Carrey in einer ernsten Rolle, wirklich von vorne bis hinten ernste Rolle. Ich mag ja Jim Carrey als Lustigen überhaupt nicht, weißt du ja. Ich weiß, dass du den gerne magst, ne? Wenn er Gesichter macht und so. Aber meine Güte, ist der gut. Als dramatischer, als Charakterdarsteller, Wahnsinn. Hat ein paar Sachen gemacht, nicht viele, aber ein paar. Wow, und hier in dem Film ist er wirklich ganz, ganz, ganz stark als Charakterdarsteller. Ja,
absolut.
Kate Winslet ist sowieso toll. Die spielt auch hier eine Person, die spielt die Clementine. Der Name spielt auch hier viel eine Rolle. Und Clementine hat bunte Haare, blaue Haare, wo die Ansätze rausgewachsen sind. Und die sieht halt aus, hat eine orange Jacke an und ist irgendwie so ein bisschen crazy angezogen. Und die sieht aus wie eine Person, die ich kenne, wie Person, die man kennt. Nicht jetzt so eine super schöne, durchgestylte, weiß ich nicht, einen Star mit bunten Haaren, sondern die ist wirklich so eine, die ist so relatable. Die ist eine Person, die man in der Kneipe, mit der man schon mal ein Bier getrunken hat, weißt du? Mhm. Das finde ich halt auch toll. Also Kate Winslet ist ja auch immer über jeden Zweifel erhaben. Also sie hat auch noch nie schlecht gespielt irgendwie. Dann haben wir noch Tom Wilkinson. Der spielt einen Arzt. Dann haben wir unseren Elijah Wood, natürlich großartig bekannter Herr der Ringe. Der liebe Frodo spielt mit. Kirsten Dunst ist dabei. Und Mark Ruffalo, ganz jung noch. Ja. Den sehen wir, glaube ich, nächsten Monat auch wieder in seiner großen Breakout-Rolle. Ich glaube, hier zu dem Zeitpunkt war der noch so gut wie gar nicht bekannt. Haben wir über den schon mal gesprochen?
Ja, das finde ich immer wieder spannend, ne? Wenn du so siehst, wie so Filme damals, wenn du die heute versuchen würdest, mit dem gleichen Cast zu machen, wären die wahrscheinlich direkt doppelt so teuer.
Boah, ja.
Ne? Das ist immer, ich meine,
Mark Ruffalo hat ja jetzt auch
mittlerweile, aber es ist schon.
Ja, stimmt.
Schon,
das ist krass.
Immer wieder krass, hatten wir auch hier bei Herrschaft des Feuers mit Christian Bale und Matthew McConaughey in den Hauptrollen.
Ja,
und ich finde allein die beiden heute.
Ja.
Das ist so das vereinte Oscar-Power und dann in so einem Action-Flick da irgendwie.
Und hier hast du halt Mark Ruffalo in Jung, so ist es so ein Randcharakter und hier sind die Charaktere auch alle so, die sind halt so wirklich relatable einfach. Die sind so alle authentisch.
Menschlich, man, ja.
Alle menschlich und authentisch und jetzt nicht
das, was
über
Kate Beckinsale in Van Helsing
das
fehlt.
Gegenteil von Kate Beckinsale, Hugh Jackman in Van Helsing. Die sind halt so wirklich so Typen, die kennst du. Die sind auch nicht irgendwie künstlich schöner gemacht, wie das ja auch fast immer ist. Gerade bei weiblichen Figuren, ne? Dann werden die noch mehr hübscher und noch hübscher und noch hübscher, bis sie gar nicht mehr echt aussehen. Und die sind so normale Leute, die kennt man, ne, irgendwie. Und das finde ich halt richtig, richtig toll. Erstmal, dass man den Charakteren so mitfühlen kann. So, jetzt kommt das auch Tolle an diesem Film, nämlich die Prämisse. Clementine und Joel sind ein Paar und die sind ganz lange, oder was heißt da, eine Weile zusammen gewesen. Dann haben die Schluss gemacht, haben sich leider zerstritten und Clementine geht hin und lässt sich die Erinnerung von Joel löschen aus dem Kopf. Das heißt, also in dieser Zukunft oder in dieser Gegenwart gibt es diesen, das ist so ein bisschen dieses Science-Fiction-Black Mirror-mäßige Element, gibt es die Möglichkeit, Menschen aus dem Gedächtnis zu löschen. Da muss man zu so einer Praxis gehen und da bringt man so einen Karton mit allen Sachen, die man zu Hause hat, die an diese Person erinnern. Und dann, nachts kommen dann die Techniker, Mark Ruffalo und Elijah Wood, und setzen so ein komisches Ding auf, wie bei Metropolis irgendwie, oder wie bei Zurück in die Zukunft, und löschen dann, gehen dann mit so einem Computerprogramm rein, lokalisieren die Erinnerung und löschen die. Und das erfährt Joel aus Versehen, weil die Freunde von den beiden, die gemeinsamen Freunde, haben jeweils Postkarten geschickt bekommen, wo steht, Clementine hat die Erinnerung an Joel aus dem Kopf löschen lassen, bitte sprechen Sie sie nicht mehr drauf an. So, und diese Karte sieht Joel und flippt dann voll aus und sagt, was hat die gemacht, ne, so ungefähr. Und geht dann hin und sagt, das mache ich auch. Dann lösche ich die jetzt auch aus meiner Erinnerung. So, und das ist im Prinzip das, wo wir uns die meiste Zeit befinden, in diesem Löschvorgang. Und wir erleben die ganze Beziehung von den beiden, während die Techniker, die diese Beziehung quasi aufsuchen, die Erinnerung lokalisieren. Ja. Und wir gehen immer mit Joel zusammen in diese Erinnerung rein. Das ist wie so ein luzides Träumen. Also wir wissen die ganze Zeit, er weiß auch meistens, dass er in der Erinnerung jetzt gerade ist, in seinem Kopf. Und ja, dann erleben wir das im Prinzip alles. Also er erlebt das, das ist super cool geschrieben. Ihr müsst euch das angucken, das ist schwer zu erklären, aber ganz toll geschrieben und ganz toll inszeniert. Und dann findet diese Erinnerung statt. Keine Ahnung, die sind im Restaurant und streiten sich. Und dann erleben wir den Streit, wie er vermeintlich, mutmaßlich wirklich war. Und dann brechen die aus dieser Erinnerung, also brechen die raus aus dieser Erinnerung. Und zum Beispiel Clementine sagt, ja, Joel, so war das. Das wird jetzt gelöscht. Das wird jetzt verschwinden, jetzt gleich. Ne? Also die sind immer dann, die wissen dann ab einem bestimmten Punkt, das ist jetzt die Erinnerung, das wird jetzt gelöscht. Und dann siehst du, wie die kaputt geht sozusagen. Ne? Also, weiß nicht, einmal ist das so ein Haus, was dann einstürzt. Oder auf einmal ist Clementine, geht die um die Ecke. Weiß ich nicht, die unterhalten sich in der Wohnung, da ist immer so eine Handheld-Kamera, die Kamera läuft immer so ein bisschen hinterher. Dann geht sie um eine Ecke und Joel findet die auf einmal nicht mehr, weil die ist gelöscht. Die hat man rausgezogen aus der Erinnerung. Oh, das ist so, da krieg ich meterdicke Gänsehaut, wenn ich mir das überlege.
Gemacht.
Wirklich so schlau gemacht. Ja, und da werden Fragen aufgeworfen, wie, ja, was sind unsere Erinnerungen? Und was sind wir ohne? Und gerade die schmerzhaftesten Erinnerungen, die kann man noch nicht löschen. Die kann man noch nicht. Also das finde ich so schrecklich, wenn ich wüsste, man löscht mir diese ganzen Sachen. Ne? Also ich meine, wenn man älter wird, sowieso vergisst man vieles und Sachen verändern sich auch in der Erinnerung. Das ist ja wirklich sehr unzuverlässig, die eigene Erinnerung. Aber die machen einen ja auch ein bisschen, die machen einen zu dem, was man ist. Alles, was man erlebt hat. All you touch and all you see. It's all your life will ever be. Ne? Alles, was man so erlebt. Und vor allen Dingen Sachen, die einem ganz schlimm wehgetan haben. Also man lernt da ja so auch draus, ne? Für die nächste Beziehung beispielsweise. Und für sich selber als Mensch. Man lernt ja immer an solchen Sachen. Und ja, und das ist natürlich das Unerhörte, dass hier diese Welt entworfen wird, wo es möglich ist, das zu löschen. Da sitzt zum Beispiel auch einmal in dieser Praxis, da sitzt dann so eine ältere Dame und hat ein ganz verheultes Gesicht und hat dann in ihrer Box so Hunde-Peripheralien irgendwie so bei sich, ne, so eine Hundeschüssel und so ein Hundehalsband. Und dann weißt du, ach so, die kommt dahin, die ist zu traurig, weil ihr Hund jetzt gestorben ist. Löscht es jetzt, ne? Die löscht jetzt den Hund. Und dann kommt noch hinzu, erstens kann es sein, dass man doch vielleicht sich an was erinnern kann, weil Joel versucht dann immer, die Clementine zu verstecken in anderen Erinnerungen, in Kindheitserinnerungen, wo sie eigentlich nicht hingehört. Ne? Und das ist auch total visuell echt stark gemacht. Auf einmal sind die klein und so, ne? Und Clementine hat so 60er Jahre Klamotten an und also sowohl vom Set als auch vom Kostüm und Maske und so ist das eine ganz, da kannst du natürlich super viel machen, ne? Weiß ich nicht, dann steht auf einmal ein Bett am verschneiten Strand, ne? Auf einmal tut sich eine Wand auf und auf einmal steht der im Wasser. Also alles wirklich auch mit gebauten Sets, also die so auch mechanisch irgendwie dann sind. Und wenn man sich jetzt wieder trifft und man weiß nicht, dass man mit dem anderen zusammen war und sich mit dem zerstritten hat, verliebt man sich dann nochmal? Findet man sich dann nochmal gut? Das ist auch so eine Frage. Und früher habe ich immer gedacht, das wäre die Hauptfrage, die dieser Film aufwirft. Aber jetzt, als ich es geguckt habe, das ist ja nur ein Rand, das ist ja nur die Klammer, das ist nur die Randgeschichte irgendwie. Wenn die sich jetzt schaffen, sich wieder zu treffen, ob durch Zufall oder weil er wirklich doch sich ein bisschen an was erinnert, und dann treffen die sich wieder und stellen sich quasi nochmal neu vor und alles fängt bei Null an, ne? Würde man sich wieder in die gleiche Person verlieben? Würde man diese Person wieder spannend finden? Oder sind es einfach Sachen, die damals, irgendwelche Umstände, die damals einen auf diese andere Person hingewiesen haben, die jetzt anders sind? Ich weiß nicht. Also das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanken, so eine Prämisse, wo man sich dann im Nachhinein, wenn man dann nach dem Film nach Hause fährt, sich dann noch weiter Gedanken macht. Und natürlich auch das Wesen der Erinnerung, ne? Finde ich auch ganz toll. Ja, so, jetzt ist es natürlich so, dass dieser Film ein bisschen mehr künstlerisch ist als beispielsweise die zwei, die wir als letztes besprochen haben. Und vielleicht, weiß ich nicht, ich habe jetzt schon gehört, dass du den nicht so schrecklich findest, aber das wäre auch so ein Film, wo ich mir denken könnte, ah, der Franz, dem ist das ein bisschen zu freaky, zu künstlerisch. Aber, also, ich finde es überhaupt nicht. Ich finde das wirklich richtig, richtig super gemacht. Und das ist auch für dieses, also es gibt einen Grund, warum das so ist, ne? Also das, was da so verkünstelt in Anführungsstrichen gezeigt wird, sind ja diese Erinnerungen und wie, also so toll visualisiert, habe ich das wirklich selten gesehen, ne? Wie er sich an was erinnert, an eine Szene, an einen Moment und dann auf einmal wird es ihm weggenommen, ne? Und wie visualisiert man das? Oder dass die Clementine auf einmal verschwunden ist und er läuft dann hinterher oder die wird so weggezogen. Das sind alles so Sachen, das ist natürlich ein bisschen freaky, wenn man das so sieht. Aber ich finde, das hat definitiv seinen Grund und es ist wirklich, also ich finde das ganz toll. Ich finde den so toll, den Film. Es ist, glaube ich, mein Lieblings-Liebesfilm.
Ja.
Muss ich sagen.
Oh, ja, und du so, oh. Ein großes Plädoyer auf jeden Fall für den Film und als ob du dich schon verteidigen wollen würdest gegen alles, was ich jetzt sagen könnte.
Ja, ist so.
Aber ich kann dich beruhigen, das musst du gar nicht, weil ich liebe diesen Film.
Ach,
das ist
schön.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Lieblingsfilme generell und Lieblingsliebesfilme damit natürlich auch. Hab den auch hier als Steelbook Blu-ray bei mir zu Hause stehen.
Ah, sehr gut.
Und ist ein Film, den ich habe den lange nicht gesehen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ihn wiedersehen zu dürfen. Und er hat nichts von seinem Rausch, von seiner Message, von seinem Charme verloren. Aber er ist zeitlos einfach. Und
voll.
Wir haben schon viele Filme empfohlen auf jeden Fall. Ich glaube, den kann man noch mal extra empfehlen, weil ich glaube, den nicht so viele kennen. Also den müsst ihr gucken, sage ich jetzt schon mal, ohne Wenn und Aber. Das ist eine Pflicht, den zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob man den streamen kann irgendwo.
Ja, der gibt es gerade zu streamen bei Prime tatsächlich.
Ja, also das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ist ein ganz, ganz toller Film. Und auch ich möchte in die Lobesgesänge mit einstimmen, weil der Film für mich wirklich, der hat so, also der sich diesem Thema Liebe so auf so eine Art nähert, die man halt auch noch gar nicht so, also die, davor und danach habe ich nichts Vergleichbares irgendwie.
Stimmt.
Also dieses Drehbuch, es ist ja wohl der absolute, also es ist so unfassbar, es ist so komplex, aber so, so gut. Und dann in Kombination mit diesem Filmmaking, mit diesen Gedanken, die man sich da gemacht hat, wie man es umgesetzt hat, das ist, also besser geht's eigentlich gar nicht, glaube ich. Also ich kann mir, also ich glaube, das ist, weiß nicht, das ist das perfekt. Du kannst es nicht besser machen, eigentlich.
Das stimmt.
Also du hast schon erzählt, diese ganzen Situationen, wo diese schnellen Szenenwechsel und so, das ist so gut gemacht und diese ganzen Bilder, wo die so auf einen einstürzen, dadurch ist es auch immer spannend, auf jeden Fall. Und es hat ein unglaubliches Tempo auch so in der Mitte des Films. Ganz, ganz, ganz toll. Und wie viele Sachen einem auch erst beim dritten, vierten, fünften Mal auffallen, die irgendwie da passieren. Also Film, aus Filmmachersicht unglaublich toll, Drehbuch unglaublich toll, Schauspieler Weltklasse, alle. Und was aber so resoniert natürlich in einem, sind diese Messages, was da erzählt wird. Und das ist was mich auch, was so, so melancholisch und so schön irgendwie ist in seinem Ursprung, was ja einen so, wo man so sich selbst auch so über sich selbst nachdenken, sein eigenes Leben und so und die Beziehung, die man so geführt hat irgendwie.
Ja.
Weil da geht es halt wirklich darum, also wir erleben die, ja, diesen Löschprozess erleben wir quasi alle Erinnerungen, die gelöscht werden, rückwärts. Also wir fangen quasi am Ende der Beziehung an, wenn alles quasi in den Binsen ist und alles scheiße und sie streiten sich nur und so und gehen dann quasi zurück bis zu dem Moment, wo sie sich halt kennenlernen und wo ja dann alles schön ist und aufregend und so.
Ja.
Und das ist ja auch der Moment, wo dann Joel merkt, ah, das würde ich aber gern behalten.
Ja.
So, das Schöne, das soll jetzt nicht weg sein. So, das will ich haben. Und dann kämpft er zusammen mit Clementine in den Erinnerungen darum, ah nein, wir müssen uns verstecken und das noch ein bisschen will ich daran denken. Und das ist halt so diese Frage, dass es aufwirft, du kannst das Schöne nicht ohne das Schlechte haben.
Ja,
irgendwie. Das geht nicht. Ne? Das wird nie alles perfekt sein. So. Und das ist so, aber dass es das wert ist, irgendwie, ne? Dass du, und das ist so.
Unbedingt, ja.
So eine wahre Aussage einfach, ne? Weil es gibt immer irgendwas, auch wenn du jemanden kennenlernst, sei es in der Freundschaft, in der Familie, in der Beziehung, du wirst nie alles toll finden an jemandem und es wird immer Reibereien geben, aber dass die schlimmen oder schlechten Situationen es wert sind, weil dafür die schönen umso schöner sind, irgendwie, ne? Das ist so.
Ja.
So ein schöner Gedanke irgendwie und das ist so menschlich irgendwie, ne? Weil sonst wird ja häufig in Filmen so diese von dieser perfekten Beziehung irgendwie erzählt, ne? Oder so, gerade in Liebesfilmen, ne? Das ist immer alles so, ach, und alle sind so übermenschlich und das ist so toll. Und hier geht es halt darum, nee, es ist auch mal was Kacke und man streitet über Banalitäten und man stört sich an Kleinigkeiten irgendwie, die dann groß werden, ne? Weil irgendwie, ne? Und da hast du irgendwie die Haare in der Seife noch drin gehabt und so, ne? Das sind so Sachen, die einen dann irgendwie nerven, ne? Aber das große Ganze, wie schön es ja trotzdem ist, ne? Was man für Sachen erlebt hat und das ist in dem Film so wunderbar gemacht, weil natürlich wir das alles aus der Erinnerung von Joel sehen. Das heißt, die schlimmen Sachen sind viel schlimmer, als sie eigentlich sind. Also wenn er sich dann an die Clementine erinnert, die er nicht mehr mochte am Ende, ist sie halt furchtbar, so dass wir denken, wow, das ist ja eine schlimme Frau, wie sie ihn hier in der Öffentlichkeit maßregelt und so, ne, und so, weil es ja in seiner Erinnerung viel größer wird und viel schlimmer ist, als es wahrscheinlich in Wirklichkeit war, ne.
Ja, ja.
Und dafür ist am Anfang alles aber auch umso schöner und das ist, sie sind so einträchtig und das ist ganz, 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 ganz toll irgendwie und
total.
Das wirft natürlich so diese Frage auf, ne, ist es besser, was zu lieben, aber zu verlieren, als gar nicht zu lieben. Ne?
Ach, das ist die Antwort, liegt auf der Hand, Franz. Lieben, 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 immer. Na klar.
Das ist ja auch das, was, gibt es ja auch in anderen Filmen, ne? In Arrival zum Beispiel, das ist ein ganz kurzer Exkurs, wo es auch darum geht. Ne? Du weißt, dass es den Verlust irgendwann geben wird, aber trotzdem gehst du es halt ein, weil du die schönen Momente halt haben willst. Ne?
Ja.
Und das gibt es einen so einen Moment, das spielt eine relativ zentrale Rolle, dass sie. Das Clementine ist halt so eine sehr impulsive Person. Joel ist eher so ein Controletti und so ein zurückhaltender Typ.
Ja.
Und sie verführt ihn eines Tages dazu, komm, lass uns hier auf diesen zugefrorenen See gehen. Und, weil es ist Nacht irgendwie und ach, wie cool und ne, mal so was Verrücktes machen. Und dann bleibt er erst stehen am Rand und sagt, ja, was ist denn, wenn es einbricht? Quasi so sinngemäß, ne? Das ist ja genau dieser Gedanke, ne? Wenn man am Anfang einer sich auch quasi auf eine Beziehung einlässt, dass man immer erst denkt, ah, was denn, wenn es nicht klappt?
Ja,
irgendwie und so, ne?
Theme stated hier, ne?
Genau.
Was ist, wenn alles in die Brüche geht? Ja.
Ja, und das ist ja woran man nicht denken sollte, ne? Weil das ist es wert. Es ist trotzdem wert, es immer zu versuchen und immer zu machen, irgendwie. Und das ist so unglaublich schön irgendwie hier
total.
In diesem Film. So.
Und auch ohne dabei kitschig zu sein. Ich glaube, das ist wirklich der unkitschigste Liebesfilm, den es gibt. Also der ist auch geeignet für alle.
Vom Look her.
Für alle harten Jungs. Für alle, die mit diesem ganzen Liebesgeschnulz nichts anfangen können, wo ich ja damals auch wirklich dazu gehört habe. Der ist wirklich nicht kitschig, der ist einfach authentisch. Und da kämpft auch tatsächlich Kate Winslets Charakter kämpft auch dafür. Ist ganz super. Die sagt, I'm not a concept. ich bin kein Konzept, ich bin keine Figur, die nur dafür da ist, damit du dich daran, ne, also damit dein Charakter sich daran verbessern kann, entwickeln kann, sondern ich bin eine eigene Person mit meinen eigenen Problemen und habe meine eigenen Sachen hier am Laufen. Und das finde ich total super. Das ist auch ganz oft, wird das zitiert, dieses Zitat aus dem Film, dass sie damit diese Manic Pixie Dream Girls kritisiert. Das ist ein Begriff, der wurde ein paar Jahre später, ist der erst groß geworden. Ich habe den hier schon ein paar Mal benutzt. Das sind diese quirky, lustigen, witzigen, wilden Mädchen, ein wildes Mädchen, was im Prinzip, also ein wilder, also ein Frauencharakter, der im Prinzip in einem Film nur dafür da ist, damit der Mann sich daran entwickelt. Wie bei 500 Days of Summer zum Beispiel. Ne? Und damit ignoriert man natürlich
das. Aber auch
ein
guter Liebesfilm, um das kurz
zu sagen. Ja, genau. Problematisch jetzt ein bisschen aus heutiger Sicht. Aber ja, genau. Und das einfach, dadurch bleibt natürlich auf der Strecke ein bisschen der echte Charakter von dieser Frauenfigur. Also es wird eine Frauenfigur, die ist wirklich nur dafür da, damit der Mann sich dran entwickeln kann. Und hier wird ganz klar dagegen, das ist viel so bei Romantic Comedies auch oder bei Liebesfilmen.
Ja.
Und hier wird ganz klar dagegen gearbeitet. Und du merkst, diese zwei Charaktere, die sind, haben ihr eigenes, jeder von denen ist sein eigener Mensch, die haben ihr eigenes Ding am Laufen. Und die zwei, also wie es im Leben bei uns auch ist, jeder von uns hat seine eigenen Sachen am Laufen. Und in einer Partnerschaft aber tut man sich zusammen mit diesen ganzen Unterschieden, mit diesen ganzen Kontrasten. Und er schafft dann unter Umständen was ganz Tolles, was vielleicht in die Brüche gehen kann, aber es ist trotzdem wert, ne? Dass man.
Naja, das ist ja auch immer, dass man versucht. Von gescheiterten Beziehungen oder gescheiterten Ehen oder sowas spricht, wo ich mich immer frage, was heißt denn gescheitert überhaupt, ne? Das ist jetzt, weil es nach 10 Jahren nicht mehr passt, ist es dann automatisch gescheitert, wenn man doch 10 Jahre hatte, wo man irgendwie aneinander gewachsen ist und.
Stimmt.
Eine schöne Zeit, dann kann man, finde ich, nicht von Scheitern sprechen, so, ne? Das ist halt. Mm. Irgendwie, oder wenn daraus ein Kind entstanden ist oder wie auch immer, ne, dann ist es ja auch kein, ist ja auch nicht gescheitert, im Gegenteil. Ne? Es ist, mm. Man hat es dann halt nur nicht geschafft, das zu konservieren vielleicht, ne? Oder hat sich unterschiedlich entwickelt. Und das ist halt sowas, was hier, deshalb ist das auch so ein Film, den guckst du jetzt nicht am ersten Date.
No, besser nicht. Obwohl, ich meine Meinung nicht, da gibt es dann
also,
viele Sachen zu diskutieren.
Ne, aber du musst schon auch dabei bleiben und solltest da auch zuhören und das alles anschauen. Aber das ist so ein Film, der ist für Singles wie Pärchen alike sehr, sehr lehrreich irgendwie. Ne? Also der wirft so schöne Fragen auf, aber auf so eine positive Art irgendwie am Ende. Und also in mir resoniert der immer ganz lange, wenn ich den gucke. Ich gucke ihn deshalb auch nicht so oft irgendwie.
Ja.
Wobei, der ist jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass der einen fertig macht irgendwie, dass du danach dann da liegst und an die Decke starrst oder so, aber der. So die Tage danach ist immer noch mal so ein bisschen, denkt man so dran und das ist ein schönes Gefühl irgendwie, ne?
Ja.
Wobei der am Ende auch echt, also auch traurig, also wo dann so die letzten Erinnerungen getilgt werden von ihr auch echt sehr, sehr traurig ist auf jeden Fall. Also das ist schon, aber auch so gut gemacht da auch wieder. Also was sie da für Kniffe nutzen, um das irgendwie, dass sie denkt, ja, vielleicht kann ich ja die Erinnerung ändern, ne, um dann doch irgendwie sie zu behalten irgendwie.
Mhm.
Oh, das ist auch so, da gibt es so einen schlimmen Moment, wo sie dann sich ja beide gewahr sind, dass das jetzt quasi so die letzte Erinnerung ist aneinander und sie dann irgendwie so sagt so, ja, wir haben ja nicht mehr viel Zeit jetzt, was machen wir jetzt? Und er dann sagt ja, dann genießen wir es jetzt einfach, ne, die letzte Erinnerung. Das ist auch so, boah, krass, das ist einfach so ein Gänsehautfilm, ne? Das ist so,
total.
Der hat so viel, ja, also ich liebe den total. Das ist wirklich, und der ist auch gar nicht so lang, ne? Wir haben gerade über Van Helsing gesprochen, dass der so unglaublich lang ist. Der ist so knapp über 1,5 Stunden, glaube ich. Nur,
ich glaube,
ne?
Stunde 40, Stunde 42 ist der lang.
Sowas,
also wirklich genau richtig. Ist genau richtig.
Ja, er hat auch keinen Gramm zu viel dran. Überhaupt nicht.
Auch die Nebenplots, genau.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt noch so einen Nebenplot, der so quasi in der realen Welt spielt, der sich entspinnt um diese Techniker und diesen Arzt, die quasi diesen Löschprozess durchführen. Das, was auch so ein bisschen, wo du denkst, es bräuchte es vielleicht eigentlich gar nicht, weil die Geschichte an sich ist ja schon so stark, aber da ist das auch spannend, was da passiert. So. Und dass da auch zwischenmenschlich einiges abgeht, was so ja auch so Fragen aufwirft. Da, ich will jetzt nicht zu sehr, es ist halt viel Spoiler, was man da jetzt sagen kann.
Ja.
Aber auch fantastisch gespielt einfach auch. Auch von diesen Nebenfiguren. So,
genau, überleg mal, selbst
macht
die.
Da einen ganz tollen, ganz, ganz tollen Job.
Genau.
So, also, das ist auch eine Figur, der spielt halt diesen Arzt, der dieses Verfahren entwickelt hat. Und der hat so einer, der macht mit so wenig so viel, erzählt der so in seinem Spiel. Finde ich auch ganz, ganz toll.
Ja, und das muss man sich mal überlegen, ne? dass sogar die Nebenfiguren und die Nebenplots so viel Fleisch dran haben, also dass auch den Darstellern so viel Möglichkeit geben. Genau, und jeder von den Charakteren ist wirklich jemand, den du kennen könntest. Also sind so richtig echte Charaktere, das finde ich wirklich, wirklich toll. Ne? Also da ist so viel mehr drin als in den Figuren, in den Heldenfiguren von, weiß ich nicht, The Day After Tomorrow. So viel mehr und die haben dann, also echt klasse. Kate Winslet zum Beispiel hat auch gesagt, dass das eigentlich ihre Lieblingsperformance von sich selbst ist, also ihr Lieblingsfilm von sich selbst. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, sie hat ja viele tolle Sachen gemacht, aber die hatte auf jeden Fall eine super Zeit. Jim Carrey, also der hat wohl mal in so einer Doku darüber geredet, dass der zu diesem Zeitpunkt, als er sich mit Michel Gondry getroffen hat, für Casting und so, da hatte der tatsächlich eine depressive Phase. Und da hat Michel Gondry gesagt, ja, ich caste dich, so wie du jetzt bist. Du bist so wunderschön und broken. Und dann hat Jim Carrey im Nachhinein gesagt, da sieht man, wie fucked up dieses Geschäft ist überhaupt, ne?
Ja.
Dass du dann wunderschön bist, weil du broken bist. Aber
ja, Jim Carrey ist ja mittlerweile sehr negativ eingestellt.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Hollywood-Business gegenüber.
Aber ich glaube, dass er hier die Möglichkeit auch hatte, wirklich so toll zu spielen und so eine ernsthafte Rolle zu spielen, war schon klasse.
Ja, und es gibt halt auch ganz viele Szenen, die dann auch wieder so auf seine Kernkompetenz einzahlen. So, es gibt dann gerade hinten raus, wenn es dann so ein bisschen skurril wird, so mit, es dann halt quasi als Kind selbst, dann so in klein
Ja,
so.
Stimmt.
Und wo er dann wieder so ein bisschen was von dem zeigen darf, aber das passt hier so unglaublich gut rein, weil es auch zu seinem Charakter so ein bisschen passt irgendwie, ne? Und also Jim Carrey ist ja wirklich, auch wenn man auch Truman Show, wo er noch mehr auch so, oder hier Mondmann oder so, der hat echt einiges drauf, der Junge, das muss man schon sagen. Und der ist hier so perfekt, weil er so relatable ist als Charakter, ohne halt, also er ist nicht größer als die Figur. So, und das ist krass, weil es ist Jim Carrey, das ist ein absoluter Weltstar, der damals, was weiß ich, wie viele Millionen pro Rolle gekriegt hat. Aber du siehst trotzdem immer die Figur und nicht Jim Carrey irgendwie. Das ist ganz crazy.
Und hier hatte tatsächlich, Michel Gondry hat ja nicht Type gecastet, sondern quasi entgegengesetzt dem Typ gecastet. Kate Winslet wohl auch, also ich meine, die kennt man ja jetzt mittlerweile auch dafür, dass sie alles macht. Aber damals war Titanic, ne? Ein paar Jahre her erst, und die hat viel Period-Films, also so Kostümfilme und sowas gemacht, wo die immer im Korsettchen war und so, ne, und ein bisschen aufgeräumter. Und die kannte man so als so eine gefärbte Punkerbraut, so eine Crazy Braut, eigentlich da noch nicht. Und Jim Carrey, wie du sagst, war natürlich der lustige, der große Name, der große Star, und er ist hier so ein irgendwie unaufgeregter, aber ne, ganz sortierter, kontrollierter Typ, so ein normaler Typ von nebenan.
Ja.
Eben nicht der Star. Also das finde ich auch, ist auch ein Geniestreich. Und die beiden sind natürlich auch super zusammen. Ne? Also sie haben wirklich eine ganz tolle Chemie
voll
auch zusammen. Gerade weil die so unterschiedlich sind. Ne?
Ja.
Das
ja
merkt man schon, dass die einander anziehen und warum die einander
Sind auch beides ganz feine Menschen so an sich.
Glaube ich auch,
Die hatten auch wirklich, also man hat das Gefühl, dass sie sich auch so gut verstanden haben. Irgendwie, so wie die das alles so spielen und so, man guckt denen auch gerne zusammen.
Total, und die waren auch, also ich meine, das Drehbuch war zwar fix, aber trotzdem haben die viel auch improvisieren dürfen. Das hat dadurch so gut funktioniert, hier gibt es ja die ganze Zeit so eine Handheld-Kamera, also eine Schulterkamera. Ist viel wackelig, aber jetzt nicht so stressig.
Es ist manchmal nie unübersichtlich.
Genau, also man...
Erstaunlicherweise, weil da wirklich viel abgeht. Aber
ja, ja, genau. Aber man kriegt das schon ganz gut hin. Das sieht auch wirklich alles irgendwie klasse aus. Und das haben die dadurch konnten die halt spontaner sein, ne, durch diese Handheld-Kameras. Und das hat, haben die so hingekriegt, dass tatsächlich Michel Gondry auf dem Ohr war von dem Kameramann. Der hatte so ein Headset und ist dann hinterher gelaufen und hat sich vom Regisseur quasi ein bisschen Anweisungen geben lassen. Und das ist natürlich super. Dadurch konnten die, haben die Darsteller gesagt, dadurch konnten die wirklich viel, viel improvisieren und so. Ne? Und waren spontaner einfach insgesamt.
Ja. Ja, was soll man sagen? Es ist wirklich ein Meisterwerk.
Ja. Also, das Jahr ist zwar noch lang, aber bis jetzt würde ich wirklich, glaube ich, sagen, das ist mein Film des Jahres, 2004. Da kommen bestimmt noch tolle Sachen, aber der hier, der hat halt wirklich ach, der hat halt alles, ne? Und der resoniert, also der halt so lange nach, viele Jahre, über Jahre immer noch, ne? Und er hat nichts von seinem Charme verloren, obwohl ich jetzt auch wirklich an einem ganz anderen Punkt bin in meinem Leben. Ne? Und wie oft habe ich Filme geguckt, haben wir hier, du und ich haben Filme geguckt, wo wir dann sagen mussten, boah, damals war so und so, da war ich an dem und dem Punkt in meinem Leben und jetzt ist, ne? Jetzt empfinde ich das gar nicht mehr so. Und dieser Film hat absolut genauso viel, der ist zeitlos, hat genauso Themen. Viel Appeal ja. für mich. Andere Aspekte davon sprechen mich mehr an, aber der ist einfach großartig, immer noch, ne? 20 Jahre später noch, ja. in einem anderen Leben.
Ich habe den damals natürlich, also damals nicht gesehen. Ich habe den erst wirklich Jahre später, ich weiß gar nicht, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber dann irgendwann geguckt. Und ich glaube, weil ich wirklich mal irgendwie so gegoogelt hatte, so Liebesfilme, die man auch als Mann gucken kann.
ja.
Und da ist er natürlich dann in den Listen immer recht weit oben. Und dann hatte ich den mal mir angeguckt. Ja, und mich verliebt in den Film. Wirklich ganz, ganz toll.
Ja. Mehr können wir nicht sagen. Ihr müsst den gucken, alle.
Ja, ist wirklich auf jeden Fall.
Grandios.
Es ist eine Pflicht, den zu sehen. Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Hauptfilm. Und auch hier könnte der Kontrast kaum größer sein, denn es geht von dem kleinen, intimen Liebesdrama zum epochalen Sandalen Monumentalfilm
ja.
dieses Jahres, zu Troja. Mit Brad Pitt und Eric Bana in den Hauptrollen. Ein Film von Wolfgang Petersen, der leider auch schon verstorben ist. Unser großer deutscher Regisseur, Das Boot hat der gemacht. Air Force One natürlich mit Harrison Ford.
Unvergessen.
Und einige andere Filme und unter anderem auch diesen hier. Der Film wurde auch Christopher Nolan übrigens angeboten hier, Troja. Aber letztlich hat Wolfgang Petersen gemacht, weil Wolfgang Petersen wiederum hatte Gladiator schon abgelehnt.
Mhm.
Und hat sich dann gedacht, ach scheiße, hätte ich den mal gemacht.
Mhm.
Aber da ist schon der nächste Sandalenfilm, dann mache ich doch den.
Das war und, so eine Zeit auch so ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Ding, dass so diese, man hat dann irgendwann gesehen, okay, wir können mittlerweile auch mit Computereffekten diese epischen, diese Schlachtengemälde zeichnen und dass man dann so ein bisschen versucht, da kam dann nachher noch Kingdom of Heaven von Ridley Scott und so, da hat man dann sowas versucht, lustigerweise auch mit Orlando Bloom, der auch hier mitspielt.
Mhm.
Und ja, es war so die Zeit, wo man dachte, dass solche Sachen auch wieder funktionieren und ich finde es schade, dass es nicht mehr so viel da ist, weil ich mag solche Filme eigentlich sehr gerne. Das sind ja so Sachen, die so in der Tradition von diesen alten Filmen, sowas wie Ben-Hur und solchen Sachen, ne, stehen. Und ich sehe sowas immer sehr gerne und lasse mich da gerne in solche Zeiten und solche Gegenden entführen. Hier geht es natürlich um den Trojanischen Krieg aus der Ilias von Homer. Eine der ersten, glaube ich, fiktiven Werke des Abendlandes hier, also unserer der europäischen Kultur.
Mhm.
Und da muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel drüber zu erzählen, aber in aller Kürze geht es darum, dass Prinz Paris von Troja, gespielt von Orlando Bloom, die Königin von Sparta, Helena, gespielt von einer damals noch vollkommen unbekannten Diane Kruger, die beiden sich ineinander verlieben. Er entführt sie, nimmt sie mit nach Troja, was den König von Sparta dazu veranlasst, seinem Bruder Agamemnon zu bitten, ey, meine Ehre wurde verletzt, jetzt ziehen wir in die Schlacht gegen Troja und erobern meine Frau und gleichzeitig das Land für Griechenland zurück. Und so kommt es dann, dass die beiden Heldenfiguren Achilles, gespielt von Brad Pitt, auf Seiten Griechenlands und Eric Bana als Hektor auf Seiten Trojas aufeinandertreffen. Und aufeinandertreffen tut hier ganz viel Stahl, auf Haut, auf Sand. Es ist ein ja, klassischer Sandalen Film, wie man ihn so kennt. Ne? Es ist ein großes Schlachtengetümmel mit ganz vielen Figuren. Wir haben neben den genannten auch noch Brian Cox als König Agamemnon, den großartigen Sean Bean als Odysseus, den nicht minder großartigen Peter O'Toole als König von Troja. Wir haben eine noch recht unbekannte Rose Byrne auch, die hier in einer ersten großen Rolle zu sehen ist. Brandon Gleeson auch großartig als Menelaos und Saffron Burroughs noch dabei und noch ganz viele andere. Wie heißt nochmal hier der Garrett Hedlund?
Ja.
Der spielt den Vetter des Achilles. Das ist auch noch relativ unbekannt gewesen danach. Der hat danach Tron Legacy gemacht und Vier Brüder und so, war so ein bisschen so ein Sunny Boy irgendwie, der dann so in solchen Rollen gespielt wurde. Aber die großen Player sind hier natürlich, das ist hier vor allem Brad Pitt, den wir auf Seiten der Griechen folgen, und Eric Bana, der absolut packed ist auf Seiten der Trojaner. Ganz kurz, Troja auf dem Gebiet des heutigen, der heutigen Türkei anzusiedeln, ist auch immer noch ungeklärt, ob das überhaupt alles...
Wobei davon, darüber spekuliert wird, wo das genau
wo
sein
das
soll
überhaupt
was
war
genau davon so passiert ist und was nicht. Ne?
Genau, und in der Türkei ist man sich da natürlich relativ sicher, weil natürlich einiges an Tourismus mit generiert wird.
Ja, ja.
Aber ja, das alles ist natürlich ist eine fiktive Geschichte. Diesen Konflikt gab es allerdings tatsächlich, ob dann da diese Liebesbeziehung dabei war und so, was da ausgeschmückt wurde. Ob es Homer überhaupt gab, das sind natürlich alles so Sachen, die
Homer
genau
gab es, der hat das doch geschrieben. Der hat den
ja,
den Roman geschrieben.
Ja, aber ob es als Figur überhaupt gab, wann er überhaupt gelebt hat, das ist alles noch nicht so ganz 100% einwandfrei. Es gibt ja auch die Theorie, dass es William Shakespeare niemals gab, sondern dass es nur ein Konglomerat an verschiedenen...
Ja, ja, stimmt.
Das ist ja immer so ein bisschen... Man weiß es nicht genau. Aber ja, eine Geschichte, die wir alle kennen, natürlich aufgrund des trojanischen Pferdes und was ja auch so ein bisschen die Ursprungsgeschichte der Römer geworden ist, weil einer der Trojaner, der geflohen ist, damals quasi der Stammesvater dann der Römer geworden ist. Also es ist wirklich eine ganz klassische antike Geschichte. Die
genau,
hier
die Motive
eines,
kennen, also die Motive ja. haben wirklich die Zeit überdauert. Viele tausende Jahre, dass wir heute noch ja. trojanisches Pferd und alle wissen Bescheid, alles klar. Odysseus, genau. ja, war lange unterwegs. Also man kennt das, ne? Man kennt diese,
genau, die Odyssee,
diese Motive.
Sind alles Sachen, die in geflügelte Worte geworden sind,
genau.
Sprichworte. Das ist alles. Ja, geschrieben wurde das Drehbuch übrigens neben Wolfgang Petersen auch von David Benioff.
Ja.
Das ist der Kollege, der auch sich für Game of Thrones verantwortlich gezeigt hat.
Und wir haben über den gesprochen bei 25 Stunden, ne? 25 Stunden, ja, ja.
Ja. Und es gibt zu dem Film eine Kinofassung, die ist 162 Minuten lang, was schon ein ordentliches Brett ist.
Ja.
Es gibt noch einen Director's Cut, der ist knapp 200 Minuten lang,
mhm.
weil man wollte den Film zwingend auf FSK 12 runtercutten, damit er ein möglichst breites Publikum anspricht. Ich habe beide Varianten hier, ich habe den Director's Cut aber nur einmal gesehen, glaube ich. Ich mag die Kinofassung auch tatsächlich, glaube ich, lieber, weil auch an dem Soundtrack einiges geändert wurde.
Mhm.
Im Director's Cut und manche Szenen dann halt einen anderen Score haben im Hintergrund.
Ah, okay.
Das finde ich, das stößt mir dann immer sauer auf.
Und es hört sich aber jetzt schon direkt so an, als ob das ein Film ist, mit dem du dich wirklich tatsächlich viel schon beschäftigt hast, ne? Wenn du sogar zwei Varianten davon hast und du weißt, wo
ja.
welcher Score zu sein hat. Ja.
Genau, ich kann jetzt aber nicht genau sagen, welche Szenen jetzt dazugefügt wurden und welche, das weiß ich jetzt nicht genau. Dafür habe ich die, also bei Herr der Ringe kann ich dir genau sagen, Unterschied zwischen Kino und jeden Satz, der extra, der noch länger, wo die Kamera noch ein bisschen länger steht, kann ich dir direkt sagen.
Ja.
Hier weiß ich es nicht so genau, aber ja, ich mag den Film sehr gerne. Es ist natürlich, der hat natürlich nicht diese emotionale und anspruchsvolle Wucht wie jetzt ein Vergissmeinnicht, auf gar keinen Fall.
Mhm.
Aber für das, was er ist, dieser Monumentalfilm, Actionfilm ja auch zu einem großen Teil, mag ich den sehr gerne. Und das ist halt auch so ein Film, ja, der sehr zitierbar ist irgendwie, ne? Wo so viele so kernige One-Liner irgendwie dabei sind, die irgendwie super sind und viele Szenen, die mir so in Erinnerung bleiben und ich mag den sehr gerne. Wie findest du den denn?
Ja, also vielleicht muss ich direkt das trojanische Pferd von hinten aufzäumen, weil du sagst, das hat natürlich...
Ja, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und Nase putzen. Da habe ich direkt alles gemacht. Ah, so, da bin ich wieder. Sorry.
Ja, wenn du sagst, es hat nicht den emotionalen Impact wie ein Vergissmeinnicht, dann muss ich dir widersprechen. Auf dich und mich vielleicht nicht, aber let me paint you a picture. Lass mich eine kleine Geschichte erzählen von meinem Vater nämlich. Der ist ja Grieche, wie viele von euch schon wissen. Der kommt aus einem Dorf. Das Dorf ist ganz klein und als er ausgewandert ist in den 70er Jahren, da gab es dann noch keinen Strom und kein fließendes Wasser und keine Autos. Also da hat noch die Tante gegenüber, die hatte so ein Butterfass und hat die Butter gestampft. Die andere Tante hat Käse gemacht und, ne? So, dann hat man immer Wasser aus dem Brunnen geholt und so weiter. So, und die hatten, ich glaube, Kühe oder Ziegen oder irgendwas. So, und mein Vater hat seine Kindheit und Jugend damit verbracht, da die Ziegen durchs Dorf zu treiben und die Kühe zu hüten. Und in der Mittagspause beim Ziegenhüten, Kühehüten unter dem Obstbaum, wo er sich niedergelassen hat, las er die Ilias auf Altgriechisch. Und 50 Jahre später ist er hier in Deutschland und mein Bruder und ich haben ihn ins Kino mitgenommen, in Troja, haben mit ihm Troja geguckt auf der großen Leinwand und der hat gesagt, das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich damals schön. Als kleiner Junge unter dem Baum Ziegenhüten das Buch gelesen habe.
Ah, das ist ja, das freut mich total, weil ich kenne deinen Papa auch. Und ich hätte jetzt gedacht, dass er sagt, das war so nicht damals. Weil der Film hat natürlich einige auch wieder nicht einige Ungereimtheiten.
Genau,
so.
Total.
Und ich
total
hätte jetzt gedacht, dass er ein bisschen sagt, nee, das war ein bisschen anders. Also das war echt so.
Und ich fand das so toll. Diese Rührung, die er gefühlt hat, hat so richtig auf mich übergeschwappt. Mhm. Weil man sich das vorstellen muss, diese Geschichte ist so alt und die ist ja noch viel tausend Jahre älter. Und wir reden jetzt nur von 50 Jahren und zufällig, wo mein Vater groß geworden ist, war es eine andere Welt, wegen kein Strom, kein Wasser, bla bla. Mhm. So. Und dass der jetzt dann die Möglichkeit hat, auf dieser großen Leinwand das zu sehen, und dass ihn das so überwältigt, dass das zum Leben erweckt wurde, was er sich gedacht hat und dass das perfekt war, dass er das perfekt fand, das hat mich selber dann auch mitgenommen. Und er hat gesagt, vor allen Dingen Achilles. Achilles, perfekt. Genauso, er hat sich im Prinzip vor 50 Jahren schon Brad Pitt vorgestellt mit blonden Haaren als Achilles. Also genau, so viel zu emotionalem Impact.
Ja, also ganz kurz, das ist ja dann eigentlich schon. Also da brauchst du gar keinen Oscar mehr gewinnen, das ist ja die größte Auszeichnung, die du eigentlich kriegen kannst. Wenn das von deinem Vater approved ist, dann freue ich mich jetzt auch, dass ich den auch so mag, den Film.
Ja, genau. Also da sieht man, die Spirit von dieser Geschichte wird auf jeden Fall super übertragen. Ich habe den auch oft gesehen. Ich hatte den auch auf VHS tatsächlich und so noch. Oder war da schon DVD? Nee, auf DVD. Und erstens hat er mich beeindruckt im Kino und auch so, obwohl ich weiß, Anspruch und so weiter, nicht jetzt so das Allerhöchste. Viel Action ist ja normalerweise auch nicht, wo ich hinterher bin, aber ich fand den auch immer wirklich richtig toll. Und jetzt, als ich den nochmal gesehen habe, muss ich sagen, boah, Achilles, Brad Pitt spielt so gut.
Ja.
Der ist wunderschön. Das ist ja wohl, also stating the obvious, das ist ja so offensichtlich, ist klar. Der ist der allerschönste Typ. Aber der spielt auch, der versucht wirklich, da noch wirklich mehr rauszuholen aus diesem Charakter, der eigentlich nur so eine, in Stein gemeißelt, der ist eine Statue. Der spielt eine Statue. Das Achilles ist, ne, der hat so ein paar Traits, der ist der krasseste Krieger, ne, und alle wollen das, also er ist einfach der beste Krieger. Wie toll und emotional und wie viel Tiefgang soll denn so jemand haben? Eine Statue, die der beste Krieger ist. Und Brad Pitt versucht wirklich, du merkst wirklich jedes Mal, versucht er dem Ganzen Authentizität und Menschlichkeit zu geben. Das ist manchmal so nur so ein Blick, so Blicke. Also du fühlst das, dass der auch konfliktet ist, dass der zerrissen ist mit dem, was er sich ausgesucht hat. Der ist nicht einfach nur hier. Ich bin der Geilste, ich sehe geil aus und ich hau euch alle um. Ich bin der beste Krieger. So ist er ja wahrscheinlich, wäre ja wahrscheinlich jemand, der beste Krieger ist vor tausenden von Jahren. Und der ist aber jetzt, der hat, das ist fast so ein bisschen was Modernes, so als Mann, dass er auch als Mann, dass ihm das stark sein und der Beste sein und hier Mucki Mucki, dass ihm das nicht reicht, dass er selber zerrissen ist. Und das ist mir früher nicht so krass aufgefallen, das ist mir wirklich diesmal aufgefallen. Ohne Brad Pitt in der Rolle, das hätte er auch nicht spielen müssen, glaube ich, das hat er selber da mitgebracht. Ne?
Ja, nee.
Diese Zerrissenheit.
Ach so, ja. Also, da ganz, ganz kurze Lektion. Er musste es spielen tatsächlich. Das ist übrigens
genau,
einer, der über den Film nicht gut spricht.
Der hatte selber keinen Bock drauf. Ja, ja.
Der hatte keinen Bock drauf. Finde ich kacke. Der Junge hat 17 Millionen verdient für den Film, wo ich mir denke, Junge, da hat man nicht nachzutreten. Vor allem nicht bei so einem Film.
Also, finde ich auch nicht. Finde ich auch
find
nicht
cool. Finde ich nicht cool. Haben wir auch drüber gesprochen. Harrison Ford ist ja auch so einer, der irgendwie sagt, nee, über Filme, die man selbst gemacht hat, da schimpft man nicht. So, ne, macht man nicht. Oder ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber gibt es auf jeden Fall so Anekdoten, dass er sagt so, nee, ich rede nicht schlecht über Filme, in denen ich mitgespielt habe. Also nicht so, also er sagt, war jetzt vielleicht nicht der beste Film hier, Hollywood Cops, aber man tritt nicht so nach.
Ja, ja.
Und das finde ich auch nicht cool. Aber ich finde es lustig, dass du gesagt hast, er hat ja tatsächlich, also er ist krass in Form.
Sowieso.
Er musste aufhören zu rauchen für den Film.
Ja, das hat ihn auch abgefuckt,
der Arme.
Ich, was ich gut verstehen kann.
Und aber er hat sich wirklich geschaped wie eine so eine Statue, hat er sich auch gesagt. Und er ist wirklich überlebensgroß und das ist ja auch so ein bisschen der Trait seiner Figur, seines Charakters, dass er natürlich darum weiß, dass er der krasseste ist, aber dass ihn so umtreibt, dass es ja auch eine Bürde ist, dass er sich verpflichtet fühlt, ich muss er auch überdauern dann die Zeit. Ne? Man muss sich an mich erinnern irgendwie. Ne? Dass
Leute
das so
müssen
umtreibt.
Über mich reden. In tausenden von Jahren müssen zwei Leute, die einen Podcast im Keller machen, immer noch den Namen Achilles wissen, kennen.
Genau.
Ja,
und das
gemacht,
ist das ist so, finde ich, interessanter, weil, wie du schon sagst, was gibt man sonst so einer Figur? Ne? Das ist eine Heldenfigur. In der Ilias ist es ein Halbgott, ein unsterblicher Halbgott. Hier ist das alles ein bisschen geerdeter. So Übersinnliches gibt es da nicht. Aber was kann man dem geben, um irgendwie spannend zu sein, weil du kannst dich ja nicht mit so jemandem identifizieren.
Ja,
ist halt
larger
than life. Ne? Das ist halt
genau,
gar nicht
und das finde ich toll, dass sie den hier ein bisschen kleiner gemacht haben im Prinzip. Auch, dass sie dem halt Schwächen gegeben haben.
Ja, und Zweifel. Und, ne? Und auch, das ist sehr, 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 sehr gut. Demgegenüber steht dann Eric Banner, der wirklich einen 100% rechtschaffenen, liebenden Familienvater spielt, der nur seine Familie, sein Volk beschützen will und so, auch im Prinzip eine sehr langweilige Figur, weil der auch, der hat auch keine Schwäche. Der hat wirklich keine Schwäche irgendwie.
Nee, der ist der Gute in der Geschichte.
Der ist der Gute in der Geschichte,
aber nichts falsch gemacht.
Aber trotzdem finde ich, dass Eric Banner es trotzdem schafft, dass man irgendwie, dass man ihn auch als Mensch wahrnimmt. Und das ist nicht nur so, wo du denkst, ja, okay, der ist der barmherzigste Samariter von allen irgendwie. Der ist aber trotzdem ist der so unglaublich gut, weil er so, ja, weil bei ihm diese Sorge um seinen, der ist so wie dieser Wissenschaft, wie die Wissenschaftler bei der Fletcher Moore, der sagt so, nein, lass uns bitte, können wir nicht Diplomatie und das wird uns alle hier den Untergang bringen und bitte können wir nicht miteinander reden irgendwie alle.
Ja.
Aber der dann auch, wenn es dann aber hart auf hart kommt, dann auch zur Waffe greifen. Sagt, ja, wenn es halt nicht anders geht, wenn ihr das alle so wollt, dann opfere ich mich halt quasi, ne? Hier für das Greater Good, für meine Familie, für mein Volk irgendwie. Also die beiden wirklich, finde ich, also Orlando Bloom ist tatsächlich der Schwachpunkt.
Orlando Bloom und meine und wirklich sehr verhasste Diane Krüger. Also ich kann das überhaupt nicht fassen. Wieso ist die denn gecastet worden? Die macht ja jede Szene absolut kaputt, in der die ist. Die macht den ganzen Film total schlecht.
Ja, es gibt da eine Geschichte zu. Natürlich.
Ja, okay.
Wolfgang Petersen wollte ursprünglich Helena von Troja gar nicht im Film vorkommen lassen. Die Legende besagt, weil er davon ausgeht, dass keine Frau
so schön
dieser
ist.
Sagenumwobenen Schönheit und Grazie dieser Legendenfigur, dieser Sagenfigur entsprechen kann. Die Produzenten haben aber gesagt, nein, wir brauchen die auf jeden Fall. Und dann gab es ganz, ganz viele, Catherine Zeta-Jones, Keira Knightley, alle, die alle irgendwie in Frage kamen. Aber er hat sich dann entschieden, okay, ich nehme eine ganz unbekannte Schauspielerin. Ist dann natürlich so ein bisschen auf die Looks gegangen. Und Diane Krüger ist natürlich eine sehr schöne Frau. Diane Krüger, die sich seitdem
so
dann Diane Krüger genannt hat. Genau, und die ist dann halt da, durfte dann da halt mitspielen. Hat ihr natürlich auch zu einer gewissen Karriere verholfen, aber ich finde die auch nicht gut. Und Orlando Bloom ist auch, da sieht man es leider dann doch, im Gegensatz zum Herr der Ringe, wo er wirklich nicht viel machen musste, hier soll er dann schon ein bisschen mehr tragen. Er kriegt, ist auch eine undankbare Rolle, muss man sagen. Er ist so ein bisschen so ein kleiner Feigling, so ein
Mensch,
der einfach nur gut aussieht. Kein Sympathieträger auch.
Ja, macht der ganze, also der ist, im Prinzip ist der schuld an allem, weil er sich die Helena, weil, die Liebe und ich nehme jetzt die Helena und dann hauen wir ab. Ja, was hast du denn gedacht, was passiert? Also richtiger kleiner, dummer Junge, der nicht hören will. Wirklich.
Ja, genau. Also die beiden sind auf jeden Fall der Schwachpunkt. Aber ansonsten ist das ja wirklich bis in die Nebenfiguren mit Star-Power überfrachtet. Und die sind auch alle gut. Auch Brian Cox, super. Sean Bean.
Oh, Brian Cox, da müssen wir drüber reden. Wie geil ist der denn bitte? Wie böse ist der denn?
Ja,
also
Brian
super
Cox ist
böse.
Ja sowieso großartig.
Ja, der ist klasse.
Ist auch echt, der hat so tolle Momente. Sean Bean als Odysseus tut, also ist super.
Der ist auch wirklich, also der ist da schon Ned Stark, ne? Also der ist auch, der Odysseus, der ist auch ein Kumpel, der meint es auch nur gut und der ist jetzt, hängt jetzt hier drin in diesem ganzen Krieg, aber eigentlich ist er ein ganz netter und so. Ne?
Ja, also das ist echt, das
wie
echt
Ned Stark.
Alles ganz toll. Also wirklich bis in die Haarspitzen ist der Film mit Star Power und guten Schauspielern besetzt. Aber Brad Pitt und Eric Banner sind wirklich die Hauptdarsteller und die dürfen natürlich am Ende einen großen Zweikampf ausführen, der, glaube ich, über 6 Monate gedreht wurde, weil die haben irgendwie angefangen, das zu drehen. Dann hat Brad Pitt sich an der Achillessehne verletzt bei einer anderen Szene.
Was für eine
ironischerweise.
Ja.
Und dann konnten die das erst irgendwie 3 Monate später konnten sie das dann weiter drehen. Und da eine kleine Anekdote aus dem Making-of, haben die natürlich beide auf Stunt-Doubles verzichtet, was der Szene auch sehr zugutekommt. Da ist wirklich eine tolle, intensiver Zweikampf, den die da ausfechten. Und haben so ein Spiel draus gemacht, immer wenn man den anderen versehentlich mal trifft, dann muss man Geld bezahlen. Ne?
Gentleman's Agreement, ne?
Genau, das kann ja mal passieren, ne? Bei so einer intensiven Szene, dass man sich mal einen versehentlich mal einen gibt irgendwie. Und am Ende musste Brad Pitt Eric Bana irgendwie $750 zahlen und Eric Bana musste keinen einzigen Cent zahlen.
Ja, der ist ein Gentleman, ne? Hätte ich mir fast so gedacht, dass Eric Bana rücksichtsvoller ist als Brad Pitt in so einer Situation. Der Haudegen.
Ja, generell muss man sagen, die Action-Szenen sind auch wirklich eindrucksvoll. Also es gibt da die Massenszenen, die natürlich bei sowas nicht fehlen dürfen. Die sind wirklich sehr gut. Also man spürt wirklich den Schweiß und den Sand und das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und auch, wir kriegen auch verschiedene Schauwerte. Da gibt es eines, das spielt so im Morgengrauen, wo so Feuer eine große Rolle spielt. Dann haben wir diese Landung am Strand und so. Es könnte ja auch alles recht langweilig sein, weil es immer so dieses Wüsten-Setting ist, aber die haben schon sich da gute Sachen ausgedacht, um das möglichst abwechslungsreich zu machen irgendwie. Und hier passiert halt auch zwischen den Action-Szenen was. Nicht wie bei Van Helsing, sondern du hast halt wirklich Charakterbildung.
Total.
Ganz, ganz viel. Und das ist die Stärke.
Ja, also ich mochte ja, also die Wandlung, der Charakterwandel von Achilles ist natürlich überbemerkenswert. Und ich mochte ja immer diese Liebesgeschichte auch gerne, ne? Weil auch der härteste Typ, der aussieht wie Brad Pitt, ne? Da muss ja nur die richtige Frau daherkommen und dann wird der auch weich. So,
ja.
So habe ich das immer verstanden. Nein, aber die haben auch, also Rose Byrne ist eine Priesterin in Troja, die ist gefangen genommen worden. Die ist zufällig auch verwandt mit Hector, mit Eric Bana. Ich glaube, das ist die Cousine oder so.
Und mit Paris, ja.
Also die ist auf jeden Fall, gehört zu der königlichen Familie im weitesten Sinne. Die landet dann in Achilles Zelt, wo schon vorher zig Frauen, andere Frauen waren, haben wir auch gesehen. Der ist halt so einer, so ein Tu-nicht-gut.
Ja, der ist der Rockstar seiner Zeit.
Der ist voll der Rockstar, genau, ja. Und die aber, irgendwas an der bringt ihn jetzt dazu, doch so ein bisschen zu hinterfragen, ob seine Sicht auf die Dinge denn wirklich die beste ist.
Ja, weil sie aufbegehrt, ne? Und nicht einfach nur in Starstruck ist und irgendwie, oder sich eben hingibt, sondern weil sie aufbegehrt und ihm mal vor Augen führt, wie stumpf das eigentlich alles ist, was er da macht.
Genau.
Ne? Und mal so ein bisschen irgendwie das hinterfragt und das dann in ihm auch was auslöst.
Ja, also die Szene mit den beiden, gerade sie ist dann irgendwie nachts, will sie ihn dann, also sie ist in dem Zelt und er fühlt sich überhaupt nicht irgendwie gefährdet, natürlich, der ist bester Krieger aller Zeiten und so. Und dann irgendwann sitzt sie auf dem drauf und hält dem Messer an den Hals und bringt ihn aber natürlich nicht um. Weil was Achilles dieser Priesterin zeigt, ist, ein bisschen Spaß haben ist auch nicht so verkehrt, ne? Weil wir haben nur dieses Leben, wir sind nur jetzt hier, nur einmal und Ding-Dong oder so, ne? So, also irgendwie, keine Ahnung, es ist auch sexy, muss ich sagen, ne? Wie die zwei so zusammenfinden, zueinander finden. Deswegen mochte ich diese Liebesgeschichte immer so ganz gerne. Sie bringt ihn nicht um, natürlich, die machen andere Sachen dann.
Ja.
Andere Sachen, das Gegenteil von umbringen.
Ja.
Fassen sich ein bisschen an, ja. So, also das finde ich auch gut. Irgendwie.
Ja, der Film hat echt viel zu bieten und resultiert natürlich alles in der Erstürmung durch das trojanische Pferd. Auch das ganz toll gemacht, also auch vom Design her alles super. Und die haben ja auch sehr, sehr viel gebaut. Die haben dieses riesige Pferd gebaut, die haben diese Stadtmauern errichtet, wirklich.
Mhm.
Film hatte ein Budget von knapp 180 Millionen Dollar, also ne, Van Helsing.
Nur 10 Troja, Millionen mehr gekostet.
Sieht man mal, was du für das Geld kriegen kannst.
Wow, ne? Krass.
Und hat fast das Doppelte eingespielt, im Gegensatz zu Van Helsing. War auch wirklich ein veritabler Erfolg. Und hatte aber mit einigen Problemen zu kämpfen. Da gab es einen Hurricane mal zwischendurch. Und dann, die hatten irgendwie 1200 Extras, die alle unterbezahlt waren irgendwie und da aufbegehrt haben und so. Also der hatte wirklich, das war wirklich Production Hell irgendwie.
Mhm.
Und deshalb sind auch alle nicht so gut drauf zu sprechen irgendwie auf den Film im Nachhinein. Und auch Peter O'Toole konnte...
Fand das auch schlimm, ne, irgendwie.
Fand Wolfgang Petersen auch ganz schlimm irgendwie.
Okay.
Aber man sieht, da kann auch mal was Gutes dann trotzdem bei rauskommen, ne? Also auch wenn dann alle so, häufig wird ja immer so auf das draufgehauen, was eh schon als scheiße angesehen wird, ist dann immer leicht zu sagen, ja, fand ich ja eh kacke, den Film. Also da wollte ich ja eh nicht mitspielen. Ist ja, immer leicht zu sagen, aber in dem Fall, ich glaube beim Publikum ist der, glaube ich, sehr beliebt auch nach wie vor. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass der den gerne mal verrissen hätte, so, ne?
Nee, stimmt. Das stimmt. Also was mich stört tatsächlich, ist, sind die beiden Darsteller Orlando Bloom und vor allem Diane Krüger und deren Szenen auch. Also die hätte sie von mir aus direkt wegschreiben können. So die sind wirklich schlimm gespielt und vor allen Dingen im Vergleich zu dieser wirklich steamy heißen Liebesgeschichte von den anderen zweien, hier Brad Pitt und Rose Byrne, ist das ja so blass und langweilig. Und denkst du dir, echt jetzt? Ihr zwei habt das alles hier zu verantworten? Dafür seid ihr aber nicht so, also dafür haben die zu wenig Chemie irgendwie, dafür haben die zu wenig Anziehung, weißt du? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also das regt mich jedes Mal wieder auf. Und der Unterschied ist auch so stark. Wenn Diane Krüger den Mund aufmacht, im Gegensatz zu irgendwem anders, der in den anderen Szenen drin ist, Sean Bean oder Brian Cox, irgendwer, ihr Spiel ist wirklich horrorschlecht. Ich verstehe es nicht.
Es ist auch im Deutschen.
Und ich meine, die ist später ja auch noch sogar bei Quentin Tarantino untergekommen und so. Und war ja auch für ganz viele Sachen nominiert später. Jahre später. Naja. Aber wie die jetzt von diesem Film dahin gekommen ist, das ist mir wirklich absolut rätselhaft.
Ja.
Und so unglaublich schön finde ich die auch nicht. Natürlich sieht die toll aus, aber ich finde die sau langweilig. Die hat ja überhaupt keine Features irgendwie. Die ist ja so wirklich eine Blaupause.
Ja, ne? Die ist nur eine Hülle. Ein Schnittbild.
Ein Schnittbild, genau. Und andere Frauen zu der Zeit, die meisten eigentlich, oder also gerade die was Spezielles irgendwie an sich haben. Weiß nicht, wenn du jetzt so eine Angelina Jolie dahingestellt hättest. Wow, die ist wirklich eine Erscheinung, ne? Wir haben ja viele Darstellerinnen, Schauspielerinnen schon besprochen, die wirklich einfach eine richtige Erscheinung sind von ihrer Optik her. Ne?
Ja. Also, ja, sie hat, ich finde es auch. Sie ist mit Orlando Bloom wirklich der große Schwachpunkt des Films. Zum Glück sind sie also ab der Mitte des Films dann auch nicht mehr ganz interessant irgendwie. Das ist ganz gut. Diane Krüger hat sich übrigens auch selbst synchronisiert in der deutschen Synchrofassung. Und das ist auch ganz schlimm.
Auch oft nicht gut, ne?
Das sticht richtig heraus zwischen den anderen deutschen Sprechern, wo du merkst, nee. Die kann halt nicht. Ne? Also ist natürlich auch was anderes. Schauspiel und Synchronschauspiel ist ja auch was ganz anderes irgendwie. Ne? Und du merkst halt, das
stimmt. Und du bist es auch gewohnt, dann bestimmte so welche Stimmen zu hören. Ne? Und der Sprech ist so ein ganz bisschen anders natürlich. Und wenn dann jetzt dazwischen jemand, wenn du zwischen jemanden hörst, der da nicht hinpasst so richtig, das fällt dann auf. Bei Franka Potente auch.
Man so denkt, was ist da los?
Bei Franka Potente auch. Die hat ja auch sich meistens selbst synchronisiert. Das merkt man aber auch. Ist nicht ganz so schlecht gewesen. Aber das reißt dann so ein bisschen raus dann, wenn man dann plötzlich diese andere
ganz
Stimme hört.
Kurz. Dann noch ein ganz kleiner Info zur Synchro. Aber ich gucke ja gerne auch synchronisiert. Habe natürlich damals im Kino auch dann synchronisiert gesehen. Brad Pitt wird normalerweise von Tobias Meister synchronisiert. Das ist eine Standardstimme, die wir aus allen Filmen kennen, die er so macht. In dem Fall allerdings von Martin Kessler. Das ist auch der zum Beispiel Nicolas Cage synchronisiert, also eher so eine tiefere Stimme, ne, so eine kernige Stimme. Mhm. Weil der Film wurde ursprünglich auch komplett von Tobias Meister synchronisiert, aber Wolfgang Petersen fand das dann nicht so passend, weil es ja schon eher so eine etwas hellere Stimme.
Heller und ein bisschen moderner auch so, ne? Also wenn ich jetzt so an Tyler Durden denke und
Und er hat gesagt, das passt mir nicht so richtig und das finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung.
Ach.
Dass man das so gemacht hat. Weil Martin Kessler ist generell ein super Sprecher, also der ganz, ganz toll. Und es passt hier auch wirklich sehr, sehr gut rein. Ich hätte mir das, ist im Trailer ist es lustigerweise noch Tobias Meister, den man da hört.
Mhm.
Aber im späteren Film ist es dann Martin Kessler und das ist wirklich eine gute Wahl. Hector wird, also Eric Banner wird von Erich Reuker synchronisiert, auch ein super Synchronsprecher, eine ganz tolle Stimme, die man auch.
Aber ist das nicht trotzdem. Ist das nicht trotzdem an einem Punkt schon von Brad Pitts Karriere, wo man jetzt nicht einfach mehr den Sprecher ändern kann, wo das schon Teil der Person ist, so wie Robert De Niro, den kannst du niemand anders sprechen lassen. Oder hier Leonardo DiCaprio, der spricht ja auch, der ist ja der Sprecher auch von Biene Maya jetzt. Also ich denke immer, hier läuft den ganzen Tag Biene Maya und ich denke immer, Leonardo DiCaprio erzählt mir Geschichten die ganze Zeit. Also das ist schon wirklich verwachsen halt mit dem Schauspieler zu diesem Zeitpunkt, oder nicht? Kann man ja nicht einfach verändern.
Martin Kessler hat Brad Pitt schon mal synchronisiert in Legenden der Leidenschaft. Das war also schon mal der Fall. Aber es ist natürlich ursprünglich nicht die Rolle, die man so mit ihm, also die Stimme, die man mit ihm assoziiert. Hm. Ich finde, es funktioniert aber hier wirklich erstaunlich gut. Ich bin sonst auch häufig, dass mir das so aufstößt, dass ich immer denke, das passt nicht so. Das ist teilweise für mich auch ein Grund, einen Film dann nur noch synchronisiert, also nur noch im Original zu schauen, wobei ich ja auch gerne synchron gucke. Aber wenn das dann nicht passt, oder es gibt ja auch häufig den Fall, dass in einer Filmreihe dann irgendwann vielleicht ein Synchronsprecher verstirbt oder nicht mehr so sprechen kann, was dann auch für mich immer schwierig ist. So, ne? Weil man ja schon das so ein bisschen miteinander in Einklang bringt. Ja, aber hier war es für dich eine exzellente Entscheidung. Und ich glaube, wenn der Regisseur und damit wahrscheinlich auch dann das Filmstudio diese Anweisung gibt an die deutsche Synchronfirma, ich glaube, dann hast du da auch wenig Spielraum zu sagen, nee, wir würden aber trotzdem gerne den.
Genau, Wolfgang Petersen hat gesagt.
Dann ist das so. Dann ja, hast du das zu machen und fertig. Dialogregie hat übrigens Andreas Fröhlich gemacht. Das ist, kennen wir hier, Bob Andrews, ne? Also, John Cusack spielt der. Super Film. Wirklich. Also, ich mag den richtig gerne. Das ist auch so ein Bock-Film. So wie bei dir wahrscheinlich Day After Tomorrow ist. Troja wird so ein Film, wo du, ach, da hätte ich jetzt mal wieder Lust drauf. Weil das auch wirklich so, es gibt eine Anekdote, ich habe mal mit Freunden haben wir irgendwie ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft geguckt, wo damals noch Jonas Hector mitgespielt hat. Und weil der Moderator so oft Hector gesagt hat, haben wir uns an Troja erinnert gefühlt und haben gesagt, boah, lass uns lieber Troja gucken. Da haben wir Troja statt das Fußballspiel weitergeguckt.
Okay.
Das ist einfach, der hat auch so viele zitierbare Lines irgendwie und ist einfach, für mich wirklich war auch einer meiner ersten DVDs irgendwie, also eine ganz frühe, die ich schon sehr, sehr lange habe in meinem Regal und habe mir dann irgendwann vor Jahren mal die Blu-ray des Director's Cuts geholt, habe aber die DVD immer noch behalten, weil ich den Kino-Cut halt echt gerne mag. Auch wenn der FSK 12 ist, ich finde, das ist aber hier gar nicht so schlimm, der ist jetzt so ein Film, der muss jetzt nicht super gory sein irgendwie, um seine Wucht zu entfalten.
Ja, das stimmt.
Das kommt auch so alles ganz gut rüber. Das ist schon in Ordnung.
Das stimmt. Ach, eine Klitzekleinigkeit noch. Tatsächlich finde ich, das Ende ist ein bisschen abrupt. Ne, dafür, wo man das, was man da jetzt für eine Reise gemacht hat und was man für ein episches Abenteuer da erlebt hat, ist das so einfach so plopp.
Ja, hört es geht also alles dahin.
Zack.
Ne?
Ja, und dann hier Beerdigung. Tschüss. Und Fade, also noch nicht mal Fade to Black, sondern einfach so zack. Also irgendwie, da gibt es keinen Nachklapp oder irgendwas, irgendwann noch einen Text. Am Anfang, ganz am Anfang gibt es eine Karte. Von Griechenland zum Beispiel, so eine alte Karte, wo gekennzeichnet ist, wo Troja ist und so weiter. Und das irgendwie so zum Rausgehen hätte ich vielleicht dann so ein bisschen irgendeinen kleinen Nachklapp hätte man noch.
Ja, es gibt noch irgendwie diesen Schlusssatz von Odysseus, von Sean Bean gesprochen.
Genau.
Kann ich jetzt auch nicht rezitieren, aber damit geht das so sehr melancholisch irgendwie raus. Ja, es ist generell, das ist auch übrigens so einer dieser Filme, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bestimmt, wo man immer wieder, wenn man den guckt, obwohl man weiß, wie man ausgeht, immer denkt, vielleicht schaffen sie es ja diesmal. Vielleicht überlebt Brad Pitt ja diesmal. Das wäre so schön.
Genau.
So, wo man immer wieder denkt, ach Mann, ich würde gern sehen, wie er mit Brisees in den Sonnenuntergang reitet. Das wäre doch schön. Und seinen Frieden findet.
Genau, seinen Frieden findet und sich doch häuslich niederlässt.
Aber es soll alles so sein. Unsere Helden sind.
So ist das.
Ja, dazu verdammt, nur im Tode weiterzuleben. Ja, schön. Freut mich, dass du den auch so magst.
Ja, total. Mag den auch gerne.
Richtige Highlights.
War ein richtig guter Monat jetzt, wirklich. Monat. Obwohl es weniger Filme sind, ich hoffe, ihr verzeiht uns, aber das sind natürlich die richtigen, ihr wisst jetzt warum, ne? Also eine richtige Knüller einfach.
Absolut, absolute Knüller. Nächsten Monat fliegen sowohl die BC als auch ich lustigerweise nach Griechenland in den Urlaub.
Ja.
Nicht zusammen, aber von daher passt das ganz gut. Worüber wir diesen Monat nicht gesprochen haben, ist Der Wichser, die deutsche Anlehnung an die Edgar-Wallace-Filme mit Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka in den Hauptrollen und ganz, ganz, ganz vielen deutschen Comedians irgendwie. War jetzt nie so mein Cup of Tea, ich habe den damals gesehen, aber das war mir ein bisschen zu platt. Aber ich mag natürlich diese ganze Verneigung vor diesen alten Filmen. Oliver Kalkofe ist ja auch wirklich, und Olli Welke spielt ja auch mit, die sind ja wirklich bekennende Liebhaber von alten Filmen und so und haben ja auch ihren Podcast und haben jahrelang Schläferz gemacht und so auf Tele5. Und das mag ich schon ganz gerne, aber der Humor hat bei mir jetzt nie so geklickt aus
bei
dem
mir
Film, deshalb
nicht.
Haben wir den da weggelassen jetzt.
Genau.
Aber wir hoffen, dass wir trotzdem eine pickepackevolle Folge hatten. Machen wir noch eine Film-Challenge oder sparen wir uns das an dieser Stelle?
Eine kleine noch?
Ja, ich habe jetzt wirklich keine hier irgendwie vorbereitet. Nur wir machen beim nächsten Mal einfach zwei.
Oder so, machen wir so.
Machen wir beim nächsten Mal einfach zwei. Alles klar, ja dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Toller Monat. Guckt alle Filme, die wir besprochen haben.
Ja, genau. Ihr guckt sogar Van Helsing, aber ja.
Dann wisst ihr die anderen
mit Einschränkung. Ja, genau. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Monat, bis wir uns das nächste Mal hören und wir wieder was Neues vorbereitet haben für euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Filmzeitreise.